Namaste. Der Sneakpot ist in Indien unterwegs und wir besprechen den Film Der weiße Tiger. Mit mir hier unser Fahrer, das ist Robert Krüger.
Dieser verdammte Verkehr ist ein Dschungel.
Und die Füße massiert bekommt Christoph Perner.
Ach, herrlich ist das, herrlich. Stefan Giesbert, der mir gerade die Unterschenkel massiert, hat noch ein bisschen dreckige Hände, weil er gerade noch ein paar Kakerlaken zerquetscht hat.
Namaste. So, du hast uns ja letzte Woche aufgetragen, den weißen Tiger zu schauen. Und Bob, du hast es auch erfahren.
Ach, ich habe es auch erfahren.
Christoph sogar schon
auch
erzählt.
Geschaut, jawohl.
Dann, Christoph, der weiße Tiger, worum ging's?
Es spielt in Indien und es handelt von einem Diener, beziehungsweise von einem jungen Mann aus sehr armen Verhältnissen, der es schafft, ein Chauffeur zu werden in der Stadt und also von einem irgendeinem reichen Sack, der irgendwie auch ein Verhältnis zu seinem Ort hat. Im Endeffekt ist der Lehnsherr. Und dieser junge Mann, Balram, der versucht eben mehr oder weniger Karriere zu machen und sich so aus den Zwängen seiner Herkunft zu befreien, was quasi unmöglich ist. Und ja, das Ganze ist zwar fiktiv, aber es beleuchtet doch eben sehr stark und kritisiert sehr stark eben dieses eigentlich immer noch Kastensystem oder moderne Kastensystem in Indien, was eben ja Herren und Diener kennt und sonst eigentlich nicht viel.
Ja, die unterscheiden irgendwie ganz viele Kasten, aber er sagt ja dann auch, es gibt eigentlich nur die Herrenkaste und die Servant, genau. Also ja, Diener.
Und was vielleicht noch zu erwähnen ist, ist, dass es ein Film von Danny Boyle ist. Also der uns auch schon Trainspotting und The Beach und alles mögliche andere. Ich glaube auch Dings, oder? Hier diesen anderen.
Yesterday, oder?
Oh, nee, Moment, habe ich es verwechselt? Scheiße, ich habe es verwechselt. Ja, nee.
Du hast es verwechselt, weil ja. Er ist von einem indischen Regisseur.
Genau, und warum ich es verwechselt habe, ist, weil Danny Boyle neben Yesterday auch diesen anderen großen indischen Film gemacht hat, an den dieser hier ein bisschen erinnert manchmal. Deswegen habe ich es verwechselt. Slumdog Millionaire.
Und ich habe gerade durcheinander gebracht, der ist gar kein Inder, der ist in den USA geboren.
Okay, so, kann jetzt jemand
seine Eltern waren aus dem Iran, also ich nehme alles zurück.
Ah, okay, fantastisch durcheinander.
Kriegen wir das nochmal gerade, also.
Es hat ein bisschen was von Slumdog Millionaire, aber ist schon ernster irgendwie. Nicht nur irgendwie, es ist viel ernster.
Aber es ist auch lustig, also es ist sehr viel Satire, Satire mit sehr viel Sarkasmus auch, an manchen Stellen lustig.
Vielleicht, ja.
Ja, und dann aber auch wieder total ernst. Und Slumdog Millionär wird ja mal in einer so einer Szene so abfällig erwähnt, so genamecheckt, nicht benannt, aber so in die Richtung mit so einem Kommentar beiseite gewischt. Das fand ich ganz nett.
Ja, wie fanden wir das?
Also ich fand's nicht schlecht. Ich habe das Gefühl gehabt, es zog sich ein bisschen. Also obwohl die ganze Zeit irgendwie was passiert. Aber ich fand, es drohte so, auch wie der Film aufgebaut ist. Er schreibt am Anfang irgendwie einen Brief an den chinesischen Premierminister oder Ministerpräsidenten.
Ministerpräsidenten.
Er schreibt den Brief den ganzen Film über.
Der Film ist praktisch der Brief an den...
Ja, genau. Und für mich war das so die ganze Zeit das Gefühl, jetzt... Gleich kommt dieser Moment, wo sich's dreht, weil es wird ja schon am Anfang gezeigt, dass er eben nicht mehr der Diener ist von irgendjemandem, sondern er ist sein eigener Herr und er hat es irgendwie geschafft und er ist groß und es droht die ganze Zeit, dass er irgendwas Kriminelles getan hat. für mein Gefühl, es droht die ganze Zeit, dass er irgendwas Großartiges, eine krasse Änderung, und für mich kommt das nicht, oder ja, es kommen dann schon noch ein paar Sachen am Schluss, aber gefühlt in den letzten 15 Minuten oder so.
Nicht nur gefühlt. Die entscheidende Szene im Regen ist ziemlich genau 15 Minuten vor Ende des Films. Ich habe nachgeguckt.
Okay, ja, und das fand ich so.
Ja, ich hatte.
Bisschen zu viel Vorspiel, möchte ich sagen.
Ja, stimmt.
Ja, der geht über 2 Stunden, ne? Also.
Ich hatte den Trailer gesehen und hatte mir einen völlig anderen Film erwartet. Also.
Was hast du erwartet?
Weil der Trailer, der tut so, als würde es viel stärker um diese letzten 15 Minuten gehen. Als wäre das so ein, der Aufstieg eines Unternehmers in Indien, mit natürlich kriminellen Methoden und sich hochkämpfen aus ganz unten und dann aber eben auch oben, da, wie es dann weitergeht, gell? Also, ob der dann irgendwie ein Gangsterboss wird oder keine Ahnung, so, das klang eher so, als würde es dann so eine Gangstergeschichte werden oder sowas. Und das bleibt ja aus irgendwie, oder es spielt keine Rolle dann am Ende.
Nicht nur das, ich glaube, das Ende zeigt irgendwie fast auf, dass das exakt nicht so wird.
Ja, genau, ja. Der ist ja dann so super fair zu seinen
Fahrern. Es wird insbesondere keine Gangstergeschichte, und das fand ich, also gerade weil ich habe nicht den Trailer gesehen, und ich hatte trotzdem die ganze Zeit das Gefühl, jetzt gleich dreht sich's. Oh, jetzt sind wir bei der Halbzeit. In der Halbzeit gibt's ja auch so einen Punkt, wo es sich so, wow, jetzt passiert was, jetzt hat er einen Grund, also Motiv und alles. Jetzt. Und da habe ich gedacht, so, okay, mach's aus, guckst du morgen weiter. Und dann gucke ich am nächsten Tag weiter und denke mir so, es geht ja immer noch. Also es fängt ja wieder von vorne an, oder es ist immer noch dieses, ja, Vorspiel ist vielleicht ein bisschen falsches Wort, aber ja, es war wirklich.
Ich meine, als was er zeigt, das war schon auch berührend und bewegend und auch neu für mich. Also diese Sache, wie eben diese Diener dann auch, wenn er in der Stadt ist und dann eben Chauffeur ist, ja, wie der da lebt, ja, die leben da ja es leben irgendwie alle Diener, leben in der in so einem Parkdeck, so Tiefgarage unter der Erde, so zwischen Kakerlaken und Müll, und also katastrophal, so richtig furchtbar. Und also das war mir nicht klar. Also es ja klar, das spart man natürlich aus immer. Aber eben, wie stark da die Schere ist, selbst bei denen, die es vermeintlich geschafft haben.
Also da war überhaupt ganz viel drin, was man so, also das ist natürlich jetzt in nicht Hollywood, sondern ja auch nicht Bollywood, keine Ahnung, wie man das jetzt nennt, aber auf jeden Fall ist es ein fiktionales Werk. Aber trotzdem hat man das Gefühl, und so wurde zumindest das Buch, was hier die Vorlage ist, auch irgendwie besprochen. Ich habe mir so ein paar Buchkritiken durchgelesen dazu, und wie das so aufgenommen wurde, das ist auch mit Preisen überhäuft worden, dass das schon irgendwie ein satirischer, fieser Blick auf die heutige indische Gesellschaft sein soll. Also nehme ich jetzt mal sozusagen, dass es wohl irgendwie so oder so ähnlich sein würde, und dann habe ich enorm viel über Zusammenhänge in Indien einfach gelernt, die ich vorher so nicht wusste. Man weiß so Kastensystem und viel Armut und so, und dann auf der anderen Seite unglaublicher Reichtum bei wenigen, wie überall auf der Welt, aber wie krass diese Verstrickungen auch sind, und dass da halt ja wirklich noch so fast wie so ein bisschen, ja, Sklave ist vielleicht ein zu krasses Wort, doch, aber irgendwie es geht in die Richtung, nicht. Ja, es geht
deutlich in die
Richtung.
Ist überhaupt nicht so krass. Also es ist ja gerade die Abhängigkeit, was er ja auch immer schildert, so, dass er da nicht rauskommt, weil dann seine ganze Familie abgeschlachtet wird im Endeffekt. Das ist ja, der ist versklavt, der hat ja keine Option eigentlich.
Ja, und wie das konstruiert ist sozusagen, also und wozu das dann führt und wie viele Leute da drin stecken in diesem Problemfeld und gleichzeitig halt so mit so einer Lustigkeit auch so die ganzen Vorurteile, die über Indien existieren, gleich so in den ersten einleitenden Sätzen, wie er da an den chinesischen Ministerpräsidenten schreibt, Premierminister, was der wahrscheinlich sozusagen an Vorurteilen über Indien oder wie man uns nachsagt, dann werden so einfach alle Stereotype über Indien, nimmt er einem so aus der Hand und schiebt sie einem so zurück, so nach dem Motto, ist mir schon klar, was du denkst, und das geht dann auch so ein bisschen ans Publikum. Überhaupt ist die ganze Zeit diese, Narration an den Chinesen ist ja eigentlich irgendwie auch den Film erzählen. Das hat mich auch natürlich wieder genervt, weil mich sowas ja immer nervt. Vor allen Dingen, wenn er sich schon über 2 Stunden Zeit nimmt, da hätte man wahrscheinlich viel noch zeigen können, weil, wie Stefan schon sagt, es zieht sich ein bisschen so in der ersten Hälfte.
Ja, und vor allem, es ist ja auch völlig unglaubhaft. Also was soll denn das, wenn man an jemanden, von dem man ausgehen muss, dass er eh nicht das liest, was man ihm schreibt, würde man dem jetzt irgendwie so einen 500-Seiten-Brief schreiben? Also da würde man es vielleicht ein bisschen prägnanter auf den Punkt bringen, oder? Also ich weiß nicht, warum das die Rahmenhandlung sein soll. Warum er das jetzt dem chinesischen Ministerpräsidenten schreiben muss?
Das ist wohl, die Buchvorlage ist so. Also das ist wohl ziemlich 1:1. Aber es ist auch interessant, wie viele Bösewichte das aufmacht irgendwie so. Also da gibt's halt diesen bösen Landlord, der da dieses ganze Dorf versklavt hat und den seine Handlanger. Und dann gibt's
der
aber irgendwie auch
offensichtlich sein soll.
Das kann ich mir nicht vorstellen.
Vielen Dank.
Aber schön, dass Bob und ich eine Person sind.
Ja, das. Da.
Ja, stimmt.
Wie haben sie den genannt? The Mongoose? Also die Manguste? Das ist auch so ein kleines Erdmännchen oder sowas, so eine kleine Ratte.
Nee, ich hab jetzt auf Englisch geschaut, ich hab's auf Deutsch weitestgehend geschaut. Da wird der, glaube ich, der Mungo genannt. Was ja so ein kleines Tier ist, was.
Das ist ein ziemliches Biest, so ein Mungo, aber.
Ja, genau, was Schlangen
Englisch kann auch und so, ne? Ja, der greift Kobras und so an, ja. Okay, egal.
Das fand ich überhaupt nett, dass die, dass jeder so ein Tier hat, mit dem man bezeichnet wird. Also, was manchmal passend war, manchmal auch nicht so richtig. Also, das fand ich immer ganz lustig eigentlich.
Das Lamm hat aber schon gepasst.
Ja, oder? Viel gepasst, ja. Klar.
Ja. Stefan, du wolltest gerade noch.
Genau, das Thema Sprache fand ich irgendwie toll gelöst. Es war Englisch. Sie haben Großteil Englisch gesprochen, aber dann eben untereinander auch ganz viel. Ist das dann Indisch oder?
Hindi. Ja.
Hindi.
Aber so ist das, glaube ich, da auch. So ist das in den Bollywood-Filmen auch immer.
So eine schöne Mischung, was dann halt einfach untertitelt war. Und man konnte es darüber dann entsprechend mitbekommen, hat aber den Tonfall sehr gut mitbekommen. Also das hat mir richtig gut gefallen. Also das bin ich mehrfach.
Und das Schöne war, dass manchmal das Hindi waren dann nur so 2 Wörter oder so und dann war es wieder Englisch. So, das heißt, man kam irgendwie, auch wenn man sonst die Untertitel nicht mitgelesen hat, weil die eigentlich schon ganz gut zu verstehen waren, dann hat einem nur so ein ganz kurzer Blick nach unten, hat einem so das eine fehlende Wort und dann war man wieder drin. So, das hat echt gut funktioniert.
Fand ich sehr schön gelöst. Das hat mir wirklich.
Also das ist aber in Bollywood-Filmen genauso. So scheint das zu sein. Also so scheinen die zu reden in Indien. Und ich habe es, wie gesagt, das meiste auf Deutsch geschaut und da war einfach das, was ihr auf Englisch schaut, war auf Deutsch und das, was auf Hindi ist, war auch auf Hindi. Also wurde halt von Deutsch auf Hindi immer so hin. Wurde auch flüssig gemacht, hat auch auf Deutsch funktioniert.
Okay, cool. Ja. Was ich schade fand, am Schluss hat irgendwie mir gefehlt, dass dann nochmal getanzt wurde, als die ganzen Taxifahrer da rauskommen, dachte
ich auch gedacht.
So, und jetzt wird noch getanzt, das wäre es eigentlich. Aber ja, war dann nicht so.
Ja, dafür ist er doch zu ernst.
Ja, das wollten sie wahrscheinlich nicht in diese Schublade dann noch gesteckt werden. Was ich interessant fand, ist, die Darsteller sind ja so scheinbar indische Berühmtheiten, also speziell die Ehefrau von seinem Herrn.
Ja, eine amerikanische Berühmtheit auch, Priyanka Chopra.
Ja, kanntest du sie vorher?
Ja, klar, schon diversen gesehen. Neulich in Baywatch war sie die Bösewichtin. Oder die hat so eine recht erfolgreiche so FBI-Serie auch gehabt. Wie ist denn die? Quantico, glaube ich. War sie auch die Hauptdarstellerin? Die sieht man momentan dauernd im amerikanischen Kino.
Siehst du mal.
Aber die anderen
mir ist bisher noch nicht aufgefallen, nicht, aber sie ist irgendwie in Indien wohl, keine Ahnung, bestbezahlteste ever und keine Ahnung. Also ich habe so ein paar Sachen gelesen, die habe ich jetzt nicht mehr auf der Pfanne, aber Superstar, ja, genau. Und auch er, also Rajkumar Rao, der sein Herr sozusagen, sein Master, wie er immer nennt. Mhm. Ist wohl in Indien auch recht bekannt.
Ich fand es schön, wie der Hauptdarsteller ausgewählt war. Der war ja eigentlich so ein bisschen hässlich. Und eben so ein Typ von nebenan oder dem hat man es abgenommen irgendwie, dass er aus schlechten Verhältnissen kommt. Und das fand ich angenehm, dass er da eben nicht irgendwie den hübschesten jungen Shah Rukh Khan genommen haben, den sie hatten, sondern halt einen Typen, der halt auch durchschnittlich aussieht. Also das fand ich wirklich gut. Und der hat ja auch gut gespielt. Also.
Absolut. Also wirklich toll. Ja, also irgendwie, es war sehr interessant. Es hat auf jeden Fall mir einen Blick, ich arbeite auch vor allen Dingen in der Arbeit im Moment jeden Tag mit einer Kollegin zusammen, die aus Indien ist. Aber irgendwie kommt man nicht dazu, mal so, also man plaudert mal hier und da mal was Privates, aber so richtig viel kriegt man dann doch nicht so richtig mit, so was jetzt so ihr Background ist oder so oder wie oder was oder so, weil es irgendwie meist nicht passt. Und irgendwie habe ich so ein paar Fragen, wo ich denke, irgendwann bei passender Gelegenheit muss ich die mal stellen.
was ich halt so auffällig finde, wir leben ja im Endeffekt in einer ähnlichen Beziehung. Wir sind ja diese Herren, gell? Also diese Sachen, dass unser Reichtum auf Sklaverei basiert. Das ist ja, wenn wir nicht völlig davor die Augen verschließen, ist uns ja nicht fremd. Aber der Unterschied ist eben, dass bei uns Sklaven oder die Sklaven, auf denen unser Reichtum basiert, eben nicht in unserem täglichen Leben dauernd auftauchen und wir mit denen umgehen müssen. Und das ist ja hier ganz anders und ich finde auch verstörend. Also das macht ja was mit einem, wenn man, ja, ich meine, das ist für uns total leicht, aber scheint da eben nicht so zu sein.
Ja, das ist der Gedanke, den ich vorhin angefangen hatte, irgendwie so dieses, wie viele Bösewichte da sozusagen drin sind, die gehen ja dann auch in die eigene Familie, also bei ihm ist es ja seine Großmutter, die ist ja
die ist auch krass, ja.
Die ist halt auch irgendwie einer der Bösewichte, obwohl sie Teil der eigenen Familie ist und irgendwie ihn großzieht, aber die verbaut ihm halt sozusagen seinen eigentlichen Karrierepfad, weil er irgendwie als ein sehr talentierter Schüler schon so ein bisschen vorgesehen war, irgendwie da rauszukommen, aber das wird ihm dann durch seine Großmutter kaputt gemacht.
Die einfach ihre Möglichkeit, Macht auszuüben, nutzt, gell?
Ja, ihre genau.
Bescheidenen und, Möglichkeiten, ja.
Und insofern, da lauern so die verschiedenen Fallstricke an allen Ecken und Enden in seinem Leben und ja, wie du schon anfangs gesagt hast, eigentlich ist es unmöglich, da rauszukommen, außer mit extremen Maßnahmen, und wie das dann ausgeht, sehen wir uns dann hier an. Also war schon interessant. Wie gesagt, wie Stefan am Anfang gesagt hat, man müsste da irgendwo eine halbe Stunde rauskürzen und das Ding wäre wahrscheinlich richtig, richtig gut.
Ja,
und noch, oder eine Gangster-Story dahinter.
Oder noch, genau, oder hinten noch eine halbe Stunde dran.
Also, ja, aber eigentlich ist es schon auch rund am Ende, gell? Also,
ja, ja.
Man hat halt die falschen Erwartungen irgendwie, aber eigentlich ist es abgerundet erzählt am Ende. Also.
Ja, hast schon recht. Ich hatte am Schluss auch so den Eindruck, so, yo, passt schon. Hm. Ist schon irgendwie gut, aber.
Ich habe halt an manchen Stellen habe ich das Gefühl gehabt, ich verstehe zu wenig von der indischen Gesellschaft, weil manchmal ist er halt so, er sagt irgendwann mal an irgendeiner Stelle sowas wie dass das Servant-Sein, das Diener-Sein ist so in ihn reingebrannt, dass er nicht anders kann als dienen zu wollen. Und er hat, bevor er das sagt, hat er ein paar Mal, gab es so Szenen, wo ich dachte, Alter, was stimmt mit dir nicht? Das kannst du dir doch nicht bieten lassen. Oder Sachen, wo er sich verhalten hat, wie ich es nicht, wie ich es irgendwie nicht nachvollziehen konnte. Und dann sagt er das irgendwann und dann habe ich nochmal über die anderen Szenen so vorher nachgedacht und habe irgendwie, okay, vielleicht verstehe ich einfach nicht, wie diese Dynamiken funktionieren, und klar, dass da im Grunde eine große Erpressung dahinter steckt, das wusste ich ja zu dem Zeitpunkt schon, aber irgendwie, es war noch nicht so ganz durchgesickert, und
Ja gut, und das ist halt auch nicht das, was wir gelernt haben unser ganzes Leben, dass wir gefälligst zu dienen haben, weil wir nichts wert sind. Gell? Das hat man uns halt nicht erzählt, unsere ganze Jugend über.
Ja, genau. Und deshalb meinte ich irgendwie, da fehlt irgendwie sozusagen Verständnis für Zusammenhänge und für Kultur und dass ich sehe, was mir da erzählt wird, aber es braucht noch eine Weile, bis das so durchsickert und man alles irgendwie begreift, was einem da gesagt worden ist.
Ja. Wollen wir Punkte dran machen?
Ja.
Oder haben wir noch was?
Nö. Möchtest du anfangen?
Ja. Ich finde grundsätzlich, dass es ein guter Film ist. Und auch wenn ich was anderes erwartet habe, aber der gibt mir irgendwas. Und gebe ich da jetzt 7,5 oder 8? Ich glaube, ich gebe 8. Ich finde eigentlich, dass es ein guter Film ist. Ist jetzt nicht mein absoluter Lieblingsfilm und er ist jetzt nicht super schnell erzählt und so, ganz klar. Aber eigentlich so richtig kritisieren kann ich nur an meiner Erwartung und da kann er ja nichts dafür. Also ich kritisiere, wie der Trailer geschnitten ist. Das tue ich sehr. Aber da kann jetzt der Herr Ramin Barani wahrscheinlich auch nichts für. Also ich gebe 8 Punkte.
Okay, ich bleib bei 7,5. Ich fand insbesondere den Teil mit der Sprache, was ich eben erklärt habe, hat mir außerordentlich gut gefallen, dieses Mischmasch da so zu dokumentieren. Mir ging es halt auch so, dass ich irgendwie was anderes erwartet habe. Zwischendrin war ich so, boah, was soll das? Aber er hinterlässt einen rund. Er hinterlässt einen rund, ja, genau. Das waren die Kekse, die mich rund hinterlassen. Es war aber schon irgendwie zufriedenstellend und ich habe das Gefühl, man nimmt halt auch viel über Indien mit. Und deswegen hat er mir gut gefallen, 7,5 Punkte.
Ja, jetzt bin ich der mit den niedrigsten Punkten. Ich dachte, mit 7 liege ich irgendwie ganz gut. Jetzt habt ihr beide mehr gegeben. Ich bleib trotzdem dabei. Für eine 8 vorne hätte er mich so richtig, richtig begeistern müssen und insofern bleibt es bei einer 7. Und ich mochte auch die Bildsprache, also so Cinematography sah toll aus. Ja, sowohl wie die Armut inszeniert war oder die armen Viertel da und die armen Dörfer, als auch so Naturschönheiten und dann eben diese unfassbar vollen Städte und diese Märkte. Und dieser Typ da, dieses Huhn zerlegt.
Die Fahrschule war geil, oder?
Die Fahrschule war ja, gut, die war ja zum
In erster Linie lernt die anderen Fahrkombatanten zu beschimpfen.
Kombatanten, genau, das trifft
es. So ist es aber, ja.
Ja, herrlich. Wo ich mir auch dachte, da will ich wirklich um nichts in der Welt will ich da Auto fahren.
Oder wenn dann nur irgendwie im Cybertruck oder so irgendwas, wo klar ist, dass ich, wenn es crasht, dass ich das gewinne.
Wo man sich dann dauernd festfährt.
Na, man fährt ja nicht schnell, da passiert ja nicht viel. Also, außer nachts.
Ja.
Gut.
Ja, wo da plötzlich eine Kuh auf der Straße steht.
Die heilige Kuh, kannst ja nicht gegenfahren.
Nee.
Ja.
Ja.
Sehr schön. Okay. Jetzt aber wirklich zur Droge der Wahl.
Aha.
Gute Idee.
Habt ihr euch indischen Whisky rausgesucht, oder?
Ich wollte eigentlich indischen Rum trinken. Haben wir ja. Aber als er dann, ich glaube, seinen Herrn da ins Bett bringt, weil der irgendwie besoffen ist, ich weiß es nicht, macht er sich doch dann über die
Bar Humba, ja.
Her. Und das fand ich so eine das Problem ist, ich habe mir gerade die Hände eingecremt, ich krieg wahrscheinlich beide Flaschen nicht auf. So,
aber er hat zwei teure Scotch,
genau,
einfach.
Genau das werde ich jetzt auch machen. Ich habe hier zwei Scotch und die gieße ich dann parallel ins selbe Glas und mische sie einfach. Leider habe ich kein Glenlivet, was er da benutzt hat. Die andere Flasche habe ich nicht erkannt, aber es war, glaube ich, auch ein Scotch. Also ich gieße jetzt gerade zwei. Ah, wunderbar. Und zwar The Ardmore und Highland Park. Prost.
Du musst nicht jeden Scheiß nachmachen.
Naja, wenn es so eine
Spirituosentrinkstelle gibt in dem Film, da kann man ja da mitgehen. Das Problem ist, wenn du mit zwei Flaschen eingießt, dass es sehr schnell sehr voll wird, das Glas.
Das stimmt.
Sehr schön, aber schmeckt auch. Also, gute Idee eigentlich.
Er ist ja auch nur ein selbstgemachter Blend.
Genau. So, was trinkt
ich,
ihr?
Ich hatte überlegt, ob ich Johnny Walker Black, aber habe ich nicht da. Die Flasche spielt eine gewisse Rolle. Stattdessen trinke ich jetzt einfach Gimlet. Dann war ja Mallorca irgendwie in der Presse, aber jetzt habe ich nur einen Gin von Menorca gefunden. Und das ist nah genug dran. Also man sollte da nicht hinfliegen, aber man kann den Gin von dort trinken. Das geht auf jeden Fall.
So mein Gin, der von der letzten Reise mitgebracht hat.
Mit der hier grüne Flasche und Windmühle, ist das das?
Windmühle, genau. Mahon Gin. Ja.
Ach,
genau. Kann man nicht aussprechen. Worte, die mit X anfangen, gehen mir nicht über die Lippen. Aber Mahon steht da unten drauf.
Außer es ist Xaver.
Xaver, ja.
Aber das glaube ich, der erste Gin, den ich mir gekauft habe.
Echt?
Das ist leider so ein bisschen so ein Dünnbrettbohrer mit nur 38%. Aber so aromatisch finde ich ihn nicht so verkehrt.
Nee, ich finde auch nicht so verkehrt.
Ja. Ich habe mich schon gefreut, heute Abend mal wieder einen Drink zu machen. Und dann habe ich mich daran erinnert, ach ja, wir haben den Gefrierschrank abgetaut. Und ich habe ihn noch nicht wieder angeschaltet. Das heißt, ich habe keine Eiswürfel.
Oha.
In der Bar habe ich den Gefrierschrank über den Winter ausgehabt. Jetzt ist der hier unten. Also mein Studio-Gefrierschrank ist auch aus. Jetzt habe ich keine Eiswürfel. Jetzt muss ich ein Bier trinken. Das ist schon irgendwie traurig.
Ja,
und das Bier habe ich mir eben auch noch auf die Hose geschüttet, weil ich irgendwie beim Eingießen das alles schön schief halten. Ich habe mir einen Weizen, ein Eyinger Bräuweiße.
Eyinger.
A-Y-I-N-G-R. G-E. Ja, das ist so einer von den
Käufen wie ein Penner.
Ist das so ein Pennerbier?
Nee, aber weil du die auf die Hose gegossen hast.
Also, ja, ich habe es jetzt zum Glück auf die Decke gegossen, die auf meiner Hose liegt, weil mir einfach im Keller im Moment immer noch zu kalt ist, sodass ich so ein Deckchen noch auf mir liegen habe. Und ja.
Deswegen. Und ihr habt momentan keinen Tiefkühler oder
doch in der Küche. In der Küche
schon, haben wir okay.
Einen Tiefkühler. Aber genau, der hier unten, der musste mal abgetaut werden, weil da habe ich halt Eis drin produziert und dann eist der natürlich krass zu.
Ja, ja, ist bei mir auch so.
Und ja, der in der Bar ist halt irgendwie, im Winter gehe ich da nicht raus oder nicht ernsthaft raus. Und Besuch ist ja im Moment nicht. Dann brauche ich auch nicht irgendwie den ganzen Winter einen Gefrierschrank in einem 5 Grad kalten Raum, den ich nicht betrete, laufen zu lassen. Also das fand ich dann doch sehr quatschig. Ja, deswegen ist der auch abgetaut.
Aha.
Ja. Genau, deswegen gibt es jetzt hier ein Weißbier. Mal gucken, wie mir das mundet. Also es riecht schon ein bisschen wie Pennerglück. Nein. Apropos Pennerglück. Wie hat dir der Film Der Prinz von Samunda 2 denn gefallen?
Ich würde sagen eher apropos Perner Unglück.
Oder so.
Die absolute beschissene Scheißkatastrophe war dieser Film. Wirklich, das ist so in der Kategorie verlorene Lebenszeit. Also das ist Zeit, die einem keiner wieder zurückgibt. Fucking Katastrophe. Also ich weiß gar nicht recht, was ich dazu sagen soll. Der ist auf so vielen Ebenen so beschissen. Also ich mochte ja den alten Samunda-Film von vor 20 Jahren. Oder wie viel auch immer. Ich glaube, mindestens 20 Jahren.
Vielleicht warst du da auch einfach 20 Jahre jünger.
Vielleicht auch 30 Jahren. Ich weiß nicht. Ich glaube eher 30 Jahren. Naja. Handelt jetzt davon, dass der ehemalige Prinz von Samunda, gespielt von Eddie Murphy, wird jetzt König von Samunda und wird konfrontiert damit, dass er in New York damals einen Bastard gezeugt hat. Und dieser Bastardprinz, so nenne ich ihn, wird jetzt, kommt jetzt nach Samunda mit seiner Mutter und ist halt jetzt dann auch Prinz in Samunda, ist nicht Prinz aus Samunda, sondern eigentlich, ist egal, das heißt schon, der Titel ist blödsinnig. Und ja, da gibt es ein bisschen Konflikt mit der Schwester, die die ganze Zeit zur Thronfolgerin aufgebaut wurde, die jetzt dadurch jetzt wieder ausgestochen ist, dass jetzt da ein männlicher Nebenbuhler da ist und ach, bla 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 bla, ein dummes Gewäsch. dann, also wirklich furchtbar, ganz, ganz schrecklich. Dann der übliche Eddie Murphy in verschiedenen Rollen, so wie der Eddie Murphy als Friseur mit so Fettsuit und so ein Scheiß und ey, das will man doch echt seit den 90ern schon nicht mehr sehen. Was soll denn dieser Mist immer? Es ist also im besten Fall angestaubt und öde, aber meistens war eher noch so ein bisschen Fremdscham dabei. Es war wirklich schlimm und langweilig, so verflucht langweilig. Ja, schaut euch den Scheiß nicht an. Es ist ärgerlich, wie langweilig und dumm es ist.
Okay. Ja, da habe ich ja Glück gehabt, dass ich mich gestern dann doch noch für einen anderen Film entscheiden konnte, spontan.
Ja.
Okay, Also Prinz von Zamunda, keine Empfehlung, nicht schauen.
Nein, mehr will ich dazu gar nicht sagen. Es ist wirklich, ich möchte dem nicht noch mehr Zeit gönnen. Ich habe schon genug Zeit damit verloren.
Okay, alles klar. Lieber vielleicht den alten nochmal gucken. Vielleicht hat man dann so 90er-Jahre-Vibes und ein Gefühl.
Weiß, wie gut er gealtert ist. Oh Gott.
Ja, aber man hat doch, also ich finde, selbst bei schlecht gealterten Filmen oder also insbesondere dann auch Musik, die natürlich auch in Filmen auftaucht, kommt trotzdem so ein Gefühl wieder, so dass man hatte, als man das damals geschaut hat. Und ich finde, ja, sowas stimmt. Manchmal wiederholen, wenn es nicht gerade irgendwie, weiß ich nicht, ein Beziehungsende oder sonst irgendwie ein durchgefallenes irgendwas war, dann ist es ja schon ganz nett.
Ja.
Ihr beide habt Umbrella Academy geschaut.
Oha.
Ja, haben wir.
Oha.
Ja, ich habe ja, eine Serie, erste Folge halt.
Die Frage, wie wir darüber reden können, ja? Wie stark darf man das spoilern? Ich weiß es nicht. Finde ich ziemlich schwierig.
Na, ich glaube, das, was so in den üblichen Zusammenfassungs-Anriss-Texten steht, kann man, glaube ich, schon erwähnen. Also es ist eine Familie namens Hargreaves. Wir lernen die am Anfang kennen als, da gibt es einen bisschen despotischen Vater. Und wir kriegen dann auch relativ am Anfang gleich erklärt, das ist nicht wirklich der Vater, das sind alles adoptierte Kinder. Und die haben alle irgendwelche speziellen Fähigkeiten. Das ist ein bisschen so eine Superhelden-Nummer. Die haben alle irgendwie eigenartige Fähigkeiten. Also was weiß ich, einer ist unfassbar stark und der andere kann Metall beeinflussen, also was er dazu benutzt, Messer zu werfen. Und einer kann mit Toten sprechen und der nächste kann irgendwie sich teleportieren und die andere kann Leuten was einflüstern und damit ihren Willen aufzwingen und so weiter und so weiter.
Total und, unterschiedliche Fähigkeiten, gell? Also so.
Ja, also es so, schön, sowohl schön verteilt,
wie mächtig irgendwie die sind, als auch also wie viel man damit anfangen kann und fand ich schon das spannend. Gar nicht ausgewogen.
Und dieser Vater hatte offensichtlich vor, dieser Adoptionsvater, die alle zu einer Art Superhelden-Gang zusammenzustellen, damit sie irgendwie für das Gute in der Welt eintreten können. Das hat aber nicht so richtig funktioniert. Vielleicht auch ein bisschen, weil er einfach ein schlechter Vater ist. Und deshalb
Soziopath ist.
Ist er total. Und deshalb sind die alle krass aus der Art geschlagen und also alle im Grunde psychische Wracks. Und deshalb macht der Film dann auch relativ schnell dann einen Sprung, wo die alle so, sagen wir mal, im jungen Erwachsenenalter sind. Und der Vater ist tot. Und das bringt sie wieder zusammen. Sie sind eigentlich in alle Winde zerstreut gewesen und jeder hat so irgendwie sein eigenes Ding gemacht, weil sie damit alles nichts mehr zu tun haben wollten. Und dann kommen sie eben zurück zusammen und da muss man jetzt, glaube ich, dann aufhören. Ich sag mal so, der Weltuntergang steht bevor, aus Gründen, und den müssen sie irgendwie verhindern, und das beschäftigt uns dann die erste und dann irgendwie auch nochmal die zweite Staffel. Habe ich jetzt zu viel gespoilert oder würdest du da?
Ich hätte viel mehr erzählt.
Okay.
Viel mehr erzählt. Na gut, also eine Sache müssen wir schon noch erzählen. Wir haben eine von den wird gespielt von Elliot Page, die keine Fähigkeiten hat, was erstaunlich ist, weil sie auch auf die gleiche komische Weise geboren wurde wie die anderen, nämlich nach einer eintägigen Schwangerschaft alle am selben Tag. Das heißt, der Verdacht liegt relativ nahe, dass die doch irgendwelche Fähigkeiten hat, dass wir es nun am Anfang noch nicht wissen. Und die ist Musikerin, was ich ziemlich relevant finde, weil nicht nur für die weitere Entwicklung der Geschichte, sondern überhaupt finde ich, Musik ist ein großes Thema in der Serie.
Oh ja.
Und hält die Serie auch sehr stark zusammen. Also die ist fantastisch. Sowohl was so Popmusik angeht, als auch, ich finde auch, was klassische Musik angeht, es ist immer genau die richtige Musik, genau das richtige Lied in der richtigen Coverversion an der richtigen Stelle. Also es ist,
und dann wird es ausgespielt. Die spielen Lieder aus.
Fantastisch.
Ja. Unfassbar. Ja, das ist wirklich toll.
Es geht, ich glaube, wenn ich mich recht erinnere, geht es los, dass sie das Phantom der Oper spielt auf der Geige. Sie ist Violinistin. Und habe ich mich total dran gestört. Habe ich gedacht, warum spiele ich diese Scheiße? Also dieses, weil Phantom der Oper, ja, das ist halt so ein Schlager, so ein Klassiker, ist ja ein Musical, und es ist halt keine ernsthafte klassische Musik, und wird halt hier eingeführt als klassische Violinistin, aber selbst das klärt sich dann, weil eben dann so die Ernsthaftigkeit oder das Niveau, auf dem sie spielt, das verändert sich dann auch, und sie spielt dann auch richtige klassische Musik. Und also für mich dann im Nachhinein, die wollten mir das zeigen, dass das cheesy ist, was sie da spielt. Das ist so klug. Also die ganze Serie ist auf vielen Ebenen so klug. Nicht heißt, dass ich alles toll finde darin. Also
ein paar Sachen haben mich auch gestört, aber bleiben wir erstmal bei den Sachen, die toll sind. Also Bösewichte zum Beispiel. Erste Staffel.
Fandst du den gut? Nee, oder?
Ich weiß jetzt nicht, wen du meinst. Ich meine diese beiden. Bösewicht,
der Auftritt. Ach so, die meinst du. Ja, okay, die sind gut, ja. Nee, ich meine dieser Bösewicht, der auftritt und man im ersten Moment sagt, okay, der Typ ist nicht koscher, ja. Lauf, schmeiß ihn raus. Der ist nicht gut. Also der war für mich zu shady und
Das war sehr interessant. Wir haben es auf Deutsch geguckt, weil ich es mit meiner Frau zusammengeschaut habe. Und das ist auch eigentlich eine hohe Auszeichnung für eine Superhelden-Serie, weil meine Frau eigentlich überhaupt keine Superhelden-Serien oder Filme auf den Tod nicht ausstehen kann. Und trotzdem war sie die treibende Kraft, die immer gesagt hat, nächste Folge weitergucken. Und bei dem war ich nicht sicher. Der tritt das erste Mal auf. Und ich habe aus der Stimmlage, mit der er spricht, habe ich interpretiert, dass der Typ was im Schilde
einfach
führt.
Einfach nur schmierig und, ist?
Aber auch der Bösewicht ist. Also, oder ein Bösewicht ist. Oder irgendwas im Schilde führt.
Ja.
Und dann habe ich Pause gedrückt und habe meine Frau gefragt, findest du, dass der was Positives ist oder was Negatives? Und hörst du da irgendwas raus? Und was mir nicht klar war zu dem Zeitpunkt, also sie hat dann gesagt, nee, der ist normal, das ist okay. Und
echt?
Wirklich so nach den ersten 5 Sätzen oder so, der wirklich ganz am Anfang das erste Mal da bei ihr in der Wohnung ist. Und was ich dann interessant fand, ist, dass ich dann nicht mehr sicher war, ob das jetzt einfach eine schlechte Synchro ist und ich es vielleicht gerne nochmal auf Englisch schauen würde, ob der das wirklich so hat oder ob da einfach nur der Synchronsprecher irgendwie was reininterpretiert hat, was da nicht hingehört oder so. Und dann war ich mir die ganze Zeit unsicher, ob ich das nur so denke oder so.
Ja, aber es gehört da ja hin.
Es war dann mein kleiner Triumph, creepy, als er dann wirklich böse wurde. Aber
der ist so creepy vom ersten Moment an. Also ich habe es ja auch auf Deutsch geschaut. Also aber
was ich eigentlich meinte, diese beiden
Mary
Killer. Mary J. Blige
und
Hazel und Chacha.
Völlig drüber natürlich, aber
total.
Fantastisch.
Aber wirklich fantastisch. Eigentlich sind die fast die geheimen Hauptdarsteller dieser ersten Staffel, die speziell Hazel, ich finde den so.
Ja, Hazel.
Der war so ein,
die Wandlung von Hazel, dann ist es so gut.
Ein liebenswürdiger Tötungsmaschinenbär.
Ja, genau.
Total großartig.
Aber was für eine tolle Liebesgeschichte am Ende, oder?
Ja,
fand
also.
Fand ich so gut mit einer älteren Frau, also einer deutlich älteren Frau dann, die auch so liebenswert war. Also es war eine schöne Liebesgeschichte. Hat mir sehr gefallen. Aber
man hatte die ganze Zeit Angst um sie. Die ganze Zeit.
Ja, total.
Zweite Staffel, irgendwie so ein bisschen so ein, ja,
kompletter Settingwechsel.
Clever gemacht, aber irgendwie so ein bisschen super. More of the same, so, also ich hatte so eine leichte Ermüdungserscheinung, so ein bisschen.
Echt?
Ja.
Nee, hatte ich nicht. Also, ja, wir können es ruhig sagen, die zweite Staffel spielt in den 60ern, unsere ganzen Protagonisten sind durch irgendeinen Riss in der Zeit, sind die in die 60er versetzt worden, in die Zeit, es geht dann darum, ob und wie und dass Kennedy erschossen werden soll.
Das fängt eigentlich erst in den 50ern an und die leben dann da eine ganze Ewigkeit.
Hä?
Glaube ich.
Nee.
So manche nee,
die werden doch versetzt. Eine wird ins Jahr 1960, der andere ins Jahr 1961, der andere ins Jahr 1962. Die werden doch so jahresversetzt da reingesetzt. Ich glaube, der erste
Die ersten waren in den 50ern. Okay, kann mich auch täuschen, ja.
Und müssen dann erstmal wieder zusammenfinden. Und ich fand, dass sie viel mehr miteinander harmoniert haben. Selbst wenn sie jetzt nicht beieinander waren zum Teil und zum Teil auch nicht harmoniert haben, aber die haben mehr miteinander gespielt. Das fand ich im ersten, war das für mich noch nicht so rund. Es war, also die zweite Staffel war für mich viel runder, was dieses, wie nennt man das? Es fehlt mir das Wort. Also wenn so mehrere zusammenspielen.
Ensemble.
Genau, Ensemble, das war das Wort, was ich gesucht habe. Es war viel, viel ensemblesker.
Ensemblesque, oh, ah oui. was mich auch gestört hat in der zweiten Staffel, ist es mir, es war in der ersten auch schon so, aber da habe ich das noch nicht so gesehen. In der zweiten ist es mir sauer aufgestoßen, dass die Figuren an manchen Stellen keine Charakterentwicklung nehmen, die ich überfällig gehalten habe, weil zum Beispiel dieses ständige sich gegenseitig nicht trauen, sich und zum Beispiel Luther, der bleibt immer so der tumbe Klotz und
der wird immer tumber, hat man das Gefühl.
Der wird immer tumber und immer dümmer und auch hier Diego die hatten am Anfang so ein paar Sachen und normalerweise hast du dann so eine, also die hatten so ein paar Animositäten zwischeneinander und dann hast du normalerweise so einen auch mal irgendwann sich zusammenraufen und mal an den Stellen, wo man jetzt gemerkt hat, so wenn wir uns dann mal vertrauen, dann funktionieren Sachen auch. Und das machen sie dann dreimal, aber sie lernen nichts dabei. Es ist jede Folge, die neu startet, geht wieder von vorne los und sie hassen sich wieder und sie pöbeln sich an und sie können sich nicht leiden und dann müssen sie sich zusammenraufen und dann.
Weil Nummer 5 halt auch immer so ein Querulant ist. Ich liebe Nummer 5.
Nummer 5, großartig. Aber auch der Schauspieler.
Ich hab
mich ja die ganze Zeit gefragt, Wie alt ist der wohl? Ja, genau. Habe ich nachgeguckt. Der ist 2003 geboren, also der ist jetzt gerade 18, 19 sowas geworden. Er spielt ja, glaube ich, einen 12-Jährigen oder so. Und man nimmt ihn den 12-Jährigen noch ab. Und sie filmen
aber ihn kann ja nicht mit seiner. Es gibt keine 12-Jährigen, die so gut schauspielern. Das ist halt das. Also genau. Er ist einfach so gut.
Fantastisch. Du musst dir mal seine Bilder in der IMDb angucken. Der ist auch, glaube ich, im echten Leben ein bisschen ein Exzentriker vielleicht. Oder die Bilder sind einfach nur so, keine Ahnung. Aber sie filmen ihn immer mit so einer Weitwinkellinse. Er hält immer seinen Kopf so eigenartig nach vorne. Ja. Und dann filmen sie ihn immer von zu dicht dran mit einer so einer Weitwinkellinse. Und er ist so ein... Die Art, seine Figur erklärt das so ein bisschen, warum er so ist, wie er ist oder warum er so geworden ist. Also ein altkluger 12-Jähriger. Die Rolle ist toll und der Schauspieler macht das, der bringt das so zum Leben. Wahnsinn. Also das ist wirklich das absolute Highlight dieser Serie.
Und Klaus, muss ich sagen, finde ich auch super. Also in der ersten zündet er für mich noch nicht so, weil er da noch keine echte sinnvolle Fähigkeit hat. Gut, er redet mit Toten und damit redet er auch mit deren verstorbenem Bruder. Also ein Bruder ist schon tot und der ist aber trotzdem die ganze Zeit gegenwärtig. Nur Klaus ist der Einzige, der es weiß. Aber der findet ja in der zweiten Staffel dadurch, dass er, ja klar, ich meine, mit Toten reden ist ja prädestiniert dafür, ein Sektenguru zu werden. Und genau das wird er dann halt auch. Das finde ich so fantastisch.
Ja, aber auch da, ja. Also er ist eine Figur, die für viel Comedy sorgt, aber der mir auch hart auf die Nüsse gegangen ist von Zeit zu Zeit.
Ich finde, er macht nicht mehr auf die Nüsse gegangen. In der ersten Serie immer nur Truff. Also,
ja, genau.
Ja.
Ja, in der zweiten ist er lustiger und besser, das stimmt schon, aber...
Ja, und auch berührender, Geschichte mit seinem verstorbenen und da ja noch nicht verstorbenen Geliebten. Also, das ist fantastisch. Diese Vietnam-Geschichte.
Ja, aber auch da kann er sich nicht mal 5 Minuten zusammenreißen, um vernünftig mit dem zu reden, sondern er geht da so rein in seiner Druffi-Art.
Ja, stimmt.
Echt dumm, ja. kriegt es nicht irgendwie mal ordentlich geregelt. Und das hat mich auch, weißt du, du willst eine Sache in deinem Leben, die ist dir jetzt voll wichtig, aber du vertrödelst es und nervst und schreist deinen toten Bruder an vor allen Leuten, die dann wieder denken, dass du einen Knall hast. Und so, du kannst dich nicht mal 5 Minuten für dieses Gespräch zusammenreißen, du Dussel. Also toll gespielt, die Rolle, aber wie die Figur geschrieben ist, an manchen Stellen hätte ich den oft einfach nur, weil er halt auch, da stört mich wieder das Gleiche, der macht keine Entwicklung. Also ja, er macht da mal eine Entziehungskur, aber es wird nichts besser von dem, was er macht. Er dreht sich die ganze Zeit im Kreis und lernt bei allem, was er macht, lernt er nichts. Und okay, es gibt Leute, denen geht's im Leben so, das ist natürlich klar, aber irgendwie passiert das hier einfach allen unseren Hauptdarstellern und das hat mich so ein bisschen aufgeregt in der zweiten Staffel.
Ja, also welche Figur mich stört, muss ich sagen, ist die von Elliot Page, die Vanya. Weil, also die ist halt so krass ambivalent und dann aber auch blass irgendwie, und zwar eben jetzt nicht nur, weil sie blass ist, sondern also ich finde sie auch als Figur blass. Und auch zu, ja, ihr dann zum Teil auf den Leib geschrieben, wo ich nicht weiß, so, okay, was soll das? Ja, also dann, ja, diese, in der zweiten Staffel diese Lesbengeschichte, ja, kann man machen, aber ist halt das, was man erwartet von damals ja noch Ellen Page, glaube ich. Mal gucken, was dann in der dritten Staffel kommt, gell? Also kommt dann die Wandlung zu einer männlichen Figur. Ja, alles schön und gut, aber muss man wirklich die Entwicklung der Schauspielerin oder des Schauspielers jetzt ja in der Rolle dann auch noch nachvollziehen? Ich weiß nicht und ich finde, es passt auch nicht so richtig. Also ich habe ihr das nicht abgenommen. Was soll denn das? Also die hat ja wirklich andere Themen eigentlich. Die sie aber auch nicht so richtig glaubhaft bearbeitet. Also ich nehme der in der ersten Dings nicht mal ab, dass sie wirklich Musikerin ist. Das ist auch so, ja, es wird halt gesagt, dass sie Musikerin ist und weil es halt gut zu ihrer Charakterentwicklung dann passt, aber in der Familie. Aber ich habe der nichts abgenommen. Ich weiß nicht. Aber ich bin auch nicht der größte Elliot Page-Fan.
Da hatte ich jetzt nicht so die Probleme. Ich fand die Rolle so, ja, okay, das erklärt sich schon mit diesem permanenten, was der Vater da so sich geleistet hat ihr gegenüber. Da ja, erklärt sich schon vieles.
Klar, das ist klar. Aber.
Ja, aber auch da wieder, weißt du, so dieses, dass die Familie irgendwie auch nicht aufhören kann, auf ihr rumzuhacken. Obwohl jetzt geklärt ist, dass das Rumgehacke auf ihr quasi durch den Vater induziert war unbegründet war die ganze Zeit und es eigentlich an der Stelle dann so einen Moment hätte geben müssen und den hatte man auch irgendwie, den Moment, wo sie irgendwie alle so erkannt haben, vielleicht haben wir der Unrecht getan und vielleicht sollten wir das nochmal links und dann geht es einfach weiter. Nächste Folge ist Diego wieder das totale Arschloch und du denkst dir so, lernt ihr aber einfach über irgendwas von einer Folge zur nächsten und das so toll ja, die Geschichte an sich ist, so sehr haben mich die Charakterentwicklung oder das Ausbleiben der Charakterentwicklung hat mich genervt. Und das ist mein einer großer Kritikpunkt. Ansonsten ist die Serie toll.
Ja, ich finde es eigentlich unterm Strich, ich habe ihr 9 Punkte gegeben bei IMDb. Also ich finde es eigentlich eine wirklich runde Story. Auch die in der zweiten Staffel eingeführte neue Figur finde ich super. Da die Freundin von Diego.
Ah, nicht nur die, auch ihre Mutter.
Die ist ja schon in der ersten Staffel dabei,
ja? Ja, aber das haben wir jetzt noch gar nicht erwähnt. Das ist vielleicht auch Sachen, die wir nicht erzählen sollten, aber
nee,
da gibt es noch so eine Organisation im Hintergrund, die das ist einfach so gut. Das ist so gut, was da alles passiert.
Also sind so harte Logiklöcher drin auch. Also
ist egal. Ich
meine, wir haben ja schon gesagt, es geht um Zeitreise. Und das Zeitreiseparadox, das wird nicht so wahnsinnig gut behandelt. Also das ist schon ganz schön mit sehr großen Nadeln gestrickt. Darf man nicht ganz so viel drüber nachdenken. Aber gut, ist egal.
Ja gut, aber da ist ja jetzt auch so viel noch Foreshadowing für die dritte Staffel drin gewesen. Also nicht nur die letzte Szene der zweiten Staffel, sondern dann auch diese eine Nummer in dieser Bar, was der Vater da ganz kurz nochmal macht. Da sind so viele Fragezeichen, wo du dann am Ende der zweiten Staffel da sitzt und denkst dir, wait, what? Und dann, okay, jetzt dann vielleicht irgendwann dritte Staffel, so, da kann jetzt klar, theoretisch alles dritte, passieren.
Ja. Ja, auch, ja. Ja, klar, die letzte Szene dann auch. Sehr geil.
Ja, die letzte Szene fand ich ja vergleichsweise harmlos gegen das mit dem Vater in der Bar. Aber gut.
Das meine ich. Kann man jetzt nicht. Ehrlich gesagt, ich weiß jetzt nicht, du musst mir nachher sagen. Ich weiß jetzt nicht, was.
Ja, das sage ich dir nachher. Kann ich jetzt nicht. Ja, genau. Das darf ich jetzt nicht erwähnen.
Ja, genau.
Also,
ja, nee, aber auf jeden Fall die Empfehlung.
Gucken.
Das,
definitiv.
Ja,
gucken.
Das ganz toll. Das guckt sich gut weg, ja. Und es macht schon auch, also jetzt egal, ob man der Meinung ist, dass das das gleiche in neuen Schläuchen ist, der gleiche Wein in neuen Schläuchen oder so, die zweite Staffel ist schon, allein dieses Verorten in den 60ern, das ist schon cool gemacht und sieht gut aus und fühlt sich gut an, also.
Ja, fahren da mit diesen alten Autos rum und so, man denkt sich die ganze Zeit, geil.
Ja, das ist schon richtig cool. Ja. Nur was ich nicht verstanden habe, diese Fixierung auf dieses Attentat von Kennedy. Warum? Weißt du, die wollen im Endeffekt die Zeitlinie wieder in Ordnung bringen, weil sie wissen, dass die nicht in Ordnung ist. Trotzdem wollen sie dauernd Kennedy retten. So, ey Leute, ist euch nicht klar, dass das auch eine Möglichkeit ist, die Zeitlinie zu zerstören? Weil das ist nun mal nicht das, wie es glaubt. Also, das habe ich nicht verstanden, was das sollte.
Das ist wieder eines von diesen Punkten, dass sie sich nicht gegenseitig zuhören. Also Diego, der ist ja die treibende Kraft dahinter, der halt einfach irgendwie.
Wir müssen Kennedy retten.
Und alle anderen, die ihm im Grunde erklären könnten, warum das jetzt absolut keine gute Idee ist, wenn er das macht. Also sein Entschuldigung. Ah, der Gin. Sein Superhelden. Geil. Ja, genau. Sein Superhelden Wille, da irgendwie die Welt gerechter zu machen in allen Ehren, aber wenn du das machst, dann hast du die Zeitlinie extrem kaputt gemacht. Und wir haben ja auch gesehen in der ersten Folge, wozu das dann führt. Dass sie nicht miteinander sprechen und dass ihnen das keiner erklärt und die sich mal in Ruhe hinsetzen, ohne sich die ganze Zeit anzuschreien. Mal, dass das fünfmal von seinem hohen Ross runterkommt, alle für dämlich zu halten und einfach mal sagt, pass mal auf so folgende Gründen machen wir es jetzt nicht und listen to me und dann würden die es vielleicht auch verstehen, wenn man es ihnen ruhig erklärt, aber nein, jeder rennt da rum und macht, was er will.
Ah, ich habe hier noch eins aufgeschrieben und zwar schlimm, Doppelpunkt, letzte Folge. Offensichtlich fand ich die letzte Folge nicht sehr gut. Und mir ist jetzt auch eine, ich weiß jetzt nicht mehr genau, was mich an der letzten Folge besonders gestört hat, aber eine Sache hat mich extrem gestört, was ich überhaupt nicht mag. Wenn du Figuren hast, die es ganz lang gibt, also vielleicht die ganze Staffel zum Beispiel, und dann zu einem bestimmten Punkt, wenn es eben gut passt oder so, entwickelt diese Figur dann plötzlich Fähigkeiten, die sie aber immer gehabt hat, die einfach jetzt dann abgerufen werden und die vorher nie Thema waren. Also die dann plötzlich, ja, du bist total in der Scheiße, keine Ahnung, und plötzlich zaubert die Figur noch was aus dem Hut. Das hat mich krass genervt.
Meinst, wobei die Szene toll war, diese Schlacht, das war schon episch.
Ja, klar, aber es war so, genau, du weißt, wen ich meine, gell? Also es ist so, was soll denn das jetzt? Also dann werden halt ganz viele Szenen mit der vorher, ja, also wo die irgendwie aus dieser Irrenanstalt ausbrechen und sowas, ist halt nur so halb sinnvoll, gell? Weil wir halt wissen, okay, die hat Fähigkeiten, die sie da einfach nicht abgerufen hat oder nicht gezeigt hat.
Die weiß es vielleicht noch nicht zu dem Zeitpunkt.
Aber dann kann man das doch erklären, oder? Also es klingt ja jetzt eher so.
Ja, ich glaube, da gibt es vielleicht den ein oder anderen Hint, aber es ist nicht so richtig deutlich. Ja, ich war auch überrascht, sagen wir es mal so, dass von diesen Fähigkeiten. Ja, und
vor allem so over the top. Also
ja, ja, völlig. Ja. Aber eine Gruppe haben wir noch vergessen, die Schweden, die übrigens sehr, sehr schlechtes Schwedisch gesprochen haben, oder?
Ölga, Frau Ölga. Fantastisch, ja. Die Schweden fand ich super.
Die Schweden waren einfach auch, das ist wie, so, die haben versucht irgendwie einen Nachfolger für Hazel und Chacha aus der ersten Staffel,
ja, klar, die zu waren finden. Exakt Hazel und Chacha, ja.
Und dann finden sie halt so drei Schweden, die nicht reden, aber alles Axtmördern, was nicht bei drei auf dem Baum ist. Großartig, also wirklich so.
Die drei Schweden.
Ja, fantastische ja. Comic-Bösewichte ja. In beiden Staffeln, ganz, ganz großartig.
Das stimmt, ja, die waren echt gut.
Ja, also
das klingt schon nach einer Empfehlung, muss ich sagen.
Du solltest, ja, total, definitiv, du solltest das gucken. Das ist wirklich großer Spaß. Und auch gerne mit der Frau gucken.
Ja, und es ist auch kurzweilig. Also.
Bisschen blutig in hier und an verschiedenen Stellen, aber alles sehr erträglich.
Das macht
also kann man gut weggucken.
Okay, ja, ich frag's mal. Könnt ihr noch?
Ja, was
haben wir? Ja, wir haben erst eine Stunde. Wir haben Yesterday, also gestern habe ich Yesterday geschaut. Du hattest das. du hattest das, glaube ich, die Woche schon geschaut, Christoph?
Ja, ich glaube, einen Tag vorher oder so.
Ach so, okay. Also, Yesterday, vor Yesterday. Jetzt höre ich auf.
Und seitdem übt ihr Gitarre spielen?
Boah, ich war ja schon direkt noch währenddessen auf Amazon, haben wir geguckt, was es denn für Beatles-Ukulelenbücher gibt. Aber ich habe noch keins bestellt. Aber ja, willst du kurz erzählen?
Übrigens, das Ende, um gleich mal das Ende zu spoilern, am Ende steigt er doch in ein Auto und nimmt ein Instrument mit. Und das ist eine Ukulele.
Ja, ja, er spielt auch einmal Ukulele.
Ja, ja, genau.
Als er auf der Bühne steht, ja.
Ja, wir haben ja die Story, ich glaube, letzte Woche schon kurz angerissen und viel mehr ist es eigentlich auch nicht. Ein junger indischstämmiger Engländer, der Singer-Songwriter ist, wird irgendwie vom Bus angefahren oder irgendwie sowas. Und als er wieder aufwacht, ist er irgendwie in einer parallelen Zeitlinie und er stellt fest, dass es in dieser Zeitlinie die Beatles nicht gegeben hat.
Alles ist gleich, nur keine Beatles.
Fast alles ist gleich.
Ja,
manche
gut.
Sind nicht
ja,
gleich.
Ja.
Es gibt kein Coca-Cola. Fantastisch. Er bestellt immer eine Coke und Leute so, Kokain? Ja, nein. Entschuldigung, Pepsi. Und ja, und er ist halt der Einzige, der die ganzen Beatles-Songs kennt und er ist Singer-Songwriter, was super passend ist und er versucht dann eben damit Erfolg zu haben, dass er diese Lieder neu auf die Bühne bringt und wird da unterstützt von diesem rothaarigen, britischen, super erfolgreichen Sänger, dessen Name mir immer entfällt.
Ed Sheeran.
Sag mir bitte, wie er heißt. Ed Sheeran, genau, der hier auch mitspielt.
Der ist so großartig, also ich finde, der spielt sich so lustig, der ist so lustig.
Wie der in der Küche steht, dann sein Vater reinkommt. Ed Sheeran fragt, wo die Pickles sind. Ja, und
wissen Sie, wo die
so ein bisschen ablehnend ist und so. Und am Ende sagt der Vater irgendwie so, ey, weißt du, wen du ähnlich siehst? Ed Sheeran. Ja, ich bin Ed Sheeran. Völlig humorlos.
Gut gemacht, good job. Ja.
Das ist sehr schön. dann hören wir wahnsinnig viel Beatles-Musik und noch ein bisschen Liebesgeschichte mit Lily James. Und ja, und es geht einfach unheimlich ans Herz und ist schön, wenn man mit Beatles-Songs aufgewachsen ist. Ich glaube, wenn nicht, dann vielleicht nicht.
Ich bin nicht direkt mit Beatles-Songs aufgewachsen, aber natürlich kommt man, glaube ich, an der Musik fast nicht vorbei. Und trotzdem, es war so schön. Was ich an dem Film so toll fand, ist, dass es nicht so eine, also es baut sich halt auf, so erst spielt das irgendwie den Leuten vor und dann wird es immer größer, immer größer. Und dann gibt es nicht so.
Findet erst nicht, gell?
Ja, er zündet nicht und dann, wie er es seinen Eltern vorspielt, so eine lustige Szene.
Oh, die ist so hart, ja.
Aber dann gibt es nicht so dieses massive Problem. Also, weißt du, sonst, ich habe so gerade so.
Schon Wohlfühlfilm,
okay,
ja.
Jetzt sind irgendwie 40 Minuten rum. Oh, jetzt geht's gleich bergab und jetzt haben wir gleich großes Problem und, oh, und aber es passiert nicht das. Es ist irgendwie so ein, es bleibt auf einem hohen Niveau angenehm, gutes Gefühl. Natürlich hat der Film auch Probleme, sonst brauchst du keinen Film zeigen, klar. Aber ich fand es so angenehm, ich fand es so schön, wie die miteinander agiert haben. Die ganz letzte Auflösung mit der Love Story, das hat mich echt geärgert, weil das ist,
boah.
Also oh, bitte.
Die Love Story finde ich eine Katastrophe. Ich finde nämlich, also finde ich aus mehrerer Hinsicht eine Katastrophe. Einmal, was mich aus, finde ich es unheimlich sexistisch, weil sie viel zu hübsch ist für alle Männer, mit denen sie was zu tun hat. Das finde ich wirklich eine Unverschämtheit, weil ich meine, er ist ja hässlich. Er wird ja auch als hässlich thematisiert und so.
Immer wieder.
Und Lily James ist ja wirklich süß, ja. Also ich stehe jetzt nicht super auf sie, aber die ist schon
süß.
Ist ja. Schon süß, ja. Also das kann man ja. Und weißt du, dann wird so getan, und das wird, da habe ich auch noch was zu sagen dazu, dass sie immer auf ihn gestanden hat, wie verrückt, und er und nicht beim Landen konnte, mehr oder weniger. Ja, klar. Und als sie ihn dann eben nicht bekommt, nimmt sie einen anderen, der total hässlich ist. Also, wo ich dann denke, so, ey, was soll denn diese Scheiße? Also,
ja, es war halt auch einer aus dem Dorf und sie wollte im Dorf bleiben.
Ja, ja. Und dann ist ja diese Szene, wo dieser andere Typ, der dann sein Roadie wird, fragt, ob die beiden irgendwas miteinander haben. Und sie da so, nee, also wirklich nicht. So, was ich so irgendwie, ich habe es extra auf Deutsch und auf Englisch mir angeschaut, aber es ist auf beiden Sprachen so, mit sehr viel Wohlwollen kann man es so deuten, dass sie einfach verlegen ist. Man kann es aber auch schon sehr ablehnend so, ja, nee, auf keinen Fall.
Dem doch
oder
nicht.
Irgendwas. Ja. Genau, so klang das für mich. Und deswegen hat mich die Liebesgeschichte, die dann sich irgendwann entwickelt, oder diese, ist ja nicht Liebe, sondern ist ja, es kommt halt irgendwann raus, dass sie immer auf ihn stand oder so.
Die vermeintlich schon immer da war, ja.
Ja, wo ich mir dachte so, nee, die war nicht da. Das wurde mir am Anfang gezeigt, dass die genau nicht da war. Ja, und jetzt tut ihr so, als wäre die immer da gewesen? Das ist doch Verarsche. Also, das fand ich ganz schlimm. Also, Theresa hat dann auch gemeint so, ja, diese Szene am Anfang, die könnte man eventuell auch anders verstehen. Ja, dann macht es irgendwie, dass es ein bisschen mehrdeutiger ist. Das war es nämlich eigentlich nicht so richtig. Also.
Ja, wenn es diese Verlegenheitsnummer wäre oder sonst irgendwas.
Ja, okay.
Aber, ja.
Okay, dann hat sie es schlecht gespielt. Das kann sein. Aber also es war überhaupt nicht glaubhaft, also diese Liebesgeschichte zwischen den beiden. Was sollte, also für mich wirkte das so, okay, sie hat erst Interesse an ihm, seitdem er super berühmt ist.
Ja.
Und dann ist es halt keine Liebesgeschichte, sondern dann ist es traurig. Also,
ja.
Nee.
Ja, das finde ich, da konnte ich noch drüber wegsehen, aber diese Schlussnummer, das brauchen wir jetzt nicht, damit will ich zu viele alles erzählen. Das fand ich.
Ja, das war. Ja.
Nee, nicht so.
Arg mit also, der Brechstange.
Ja, das muss jetzt nicht. Und warum denn jetzt? Also, weißt du?
Ja, genau.
So.
Ja.
Ach ja, wie er da den alten Mann besucht am Meer, fand ich. Ach, ja,
super
ach.
Schön. Hab ich geweint.
So toll. Wie sie den zurecht gemacht haben, ist so gut.
So fantastisch.
Also, ja. Wie die Tür aufgemacht hat, ja.
Ja, da habe ich direkt angefangen zu weinen.
Da ging es mir auch, also da war ich schwer getroffen, möchte ich sagen. Ich weine ja nicht ganz so schnell wie du.
Da weine ich jetzt.
Ja, nee, wenn es Queen gewesen wäre, okay, aber
Oh, super.
Ja,
zur Musik fand ich insgesamt sehr berührend, sehr schön, sehr gut, obwohl ich ja gut, das ist aber auch Geschmackssache. Ich finde, es gibt so Queen-Songs, nicht Queen-Songs, Beatles-Songs,
sorry,
Entschuldigung, die wahnsinnig erfolgreich sind und waren und sind und unheimlich bekannt und die aber eigentlich schwache Songs sind. Also die vom Songwriting echt nichts Besonderes sind und die erfolgreich geworden sind aus ihrer Zeit heraus und aus der Beatlemania heraus und also solche Songs wie Yeah, Yeah, Yeah und ich finde auch wie Hey Jude, das sind echt banale Songs, das ist kein großes Songwriting. Also gerade Hey Jude ist, wenn du dir die Akkordabfolge, das ist wirklich banal. Und das, es gibt so, es gibt Lieder von den Beatles, die sind wirklich genial. Das ist, und die wurden auch gespielt zum Teil. Aber ich, also ich glaube, und es soll, es spielt ja in der heutigen Zeit, ich glaube, dass eben diese Beat-Lieder, ja, also diese Beat-Musik-Lieder, die würden heute nicht mehr so funktionieren. Das, also, da habe ich nicht verstanden, was soll das?
Ist halt die
doch nicht.
Frage.
Es gibt so viel richtig gute Beatles-Songs. Was ist die Frage?
Es ist halt die Frage, wenn es die Beatles nicht gegeben hätte, ob diese Beatmusik so toll gewesen wäre.
Nö, und, die wäre nicht.
Und
ja,
dann,
gut, es gab Beatmusik, es gab ja die Monkeys und weiß der Teufel was. Aber die wäre natürlich nicht so groß geworden, dass man die heute noch kennen würde. Also man hätte nicht diese Nostalgie als heutiger Rezipient und würde deswegen auf Yeah, Yeah, Yeah bestimmt nicht abgehen. Also, glaube ich nicht.
Ja. Aber es war auch schön, wie sie da alle am Strand standen und gefeiert haben und getanzt haben. Das war schon geil.
Ja, klar, war es geil. Ja, gut, die Frage ist natürlich, die sich schon da auch ein bisschen stellt, ist, inwiefern ist diese Musik wirklich genial und zeitlos und inwiefern ist sie vielleicht doch nur ein Produkt ihrer Zeit gewesen? Und das lässt sich natürlich nicht mehr nachprüfen und der Film gibt darauf eine Antwort. Der Film gibt die Antwort darauf, diese Musik ist genial und die würde immer funktionieren. Tja, weiß ich nicht, ob das so ist. Ich glaube nicht. Aber ja. Was ich super schön fand, und das funktioniert natürlich nur für jemanden, der wirklich ein Beatles-Fan ist, oder Beatles gut kennt, ist diese Stelle, wo er vom Bus angefahren wird, die Tonuntermalung darunter. Die Beatles haben ja häufig solche Intros gemacht vor Songs, die so ein bisschen klingen wie so im Orchestergraben in der Oper.
Mhm.
Also so eine wilde Kakophonie von Klängen. Und das war exakt eine von den Beatles, die ich auch, also die, wo ich sofort wusste, ah, okay, jetzt sind es die Beatles. So, jetzt
okay.
War vom weißen Album. Also das war so für mich ging es so, okay, jetzt geht's los, jetzt kommt ein Beatles-Song. Oder kam er natürlich nicht, weil er ist dann erstmal im Krankenhaus und hat die Zähne ausgeschlagen und so. Aber das war für mich so, okay, das ist jetzt der Schritt zu den Beatles hin, so, weil das ist ein Vorstück von den Beatles. Fand ich sehr klug gemacht. Also überhaupt ist der ganze Film unheimlich klug konstruiert und so. Also auch wie er dann mit seinen Leuten da zusammensitzt und ihn versucht, spielt ihn, glaube ich, Yesterday vor und die sind alle total berührt. Und er so, ja klar, das ist ja auch Yesterday, ist einer der größten Songs der Welt. So, boah, und hast du gerade eben komponiert? Nein!
Nein, verdammt!
Er muss ja erstmal dahinter kommen, dass die Leute die Beatles nicht kennen. So. Ach, herrlich.
Ja.
Ah,
ja.
Ich würd jetzt gern eine rauchen. Hast du eine Zigarette? Eine was?
Eine was?
Fantastisch. Ah, schön.
So ein wundervoller Film. Ich bin rausgegangen, ja. Ich saß ja auf meiner Couch und dann bin ich aus der Couch rausgegangen. Das war schon ein absolutes Highlight jetzt dieses Jahr, muss ich sagen.
Ja, wirklich.
Das ist.
Ich bin sofort auf Letterboxd gegangen, wo ich ja neuerdings angemeldet bin, habe sofort, ich glaube, 10 Punkte und ein Herz vergeben, weil ich liebe diesen Film. Also, oder vielleicht habe ich auch nur 9,5 gegeben für die Liebesgeschichte in Abzug. Und was ich dann im Abspann gesehen habe, was ich vorher nicht wusste, war, dass es eben ein Danny Boyle-Film ist. Jetzt dieser hier ist ein Danny Boyle-Film, nicht der Weiße Tiger. Und da hat es dann für mich auch irgendwie Sinn ergeben, weil ich stehe einfach auf Danny Boyle-Filme. Also hat mich bisher keiner kalt gelassen. Auch The Beach nicht. Ich finde auch The Beach einen tollen Film, auch wenn er sehr umstritten ist.
Ja, also ich war auch sehr begeistert. Ich war auch so, boah, können wir den nicht vielleicht als Headliner-Film nehmen? Dann kann ich einfach 10 Punkte geben und hab mal wieder einen Headliner-Film mit 10 Punkten. Total gut. Also.
Ja, fantastisch.
Richtig super. Ja, unbedingt anschauen.
Wie sieht es denn aus mit Russian Affairs? Das klingt wie eine 90er Jahre Dance-Kombo, aber.
Stimmt.
Ich glaube, das ist nicht, oder?
Ich habe gerade auf IMDb ein Review dazu gelesen. Jetzt bin ich sehr gespannt, was der Christoph gleich sagt.
Oh Gott, so Russian Affairs.
Oder, ach so, ja. Ich dachte jetzt zuerst, ja.
Soll ich es vorlesen, oder willst du zuerst was dazu sagen?
Ja, lies mal vor. bin gespannt.
I have seen some Russian series before. This one definitely stands out as one I cannot recommend to anyone. The characters are shallow, the dialogues are poorly written, there is no storyline whatsoever, everyone is cheating on everyone and trying to act cool and or sexy, no character is in any way believable, your time is too precious for this one.
Den letzten Satz, da gehe ich nicht mit. Bei allem anderen schon. Also, ich bin darauf gekommen, ich arbeite ja diese Liste ab, von der ich schon gesprochen habe. Irgendwie sechs Filme oder Serien auf Dings, auf Prime oder Netflix. Wenn man sich die erste Folge anschaut, die ist hat durchaus Soft-Porno-Qualitäten, zum Teil. Sehr schöne Frauen und schon auch harte Sexualität. Und der Rest der Serie erfüllt es mal wieder nicht. Ich hatte neulich schon mal so eine Serie, die habe ich noch gar nicht besprochen, weil ich sie überlege, noch fertig zu schauen, die in der ersten Folge Gas gibt wie verrückt und dann nichts mehr und dann nur noch so ein Krimi ist oder Thriller ist. Kein Sex mehr, ja, wirklich völlig absurd. So, und hier ist es nicht ganz so, es wird immer mal dann doch nochmal gevögelt, aber schon, ist wirklich sehr verhalten. Und was auch ärgerlich ist, die Protagonisten haben noch Sex, weil, wie du ganz richtig sagtest, jeder cheatet jeden. Aber es wird dann so Hollywood-mäßig weggeschnitten, ja. Sie gehen ins Bett und es wird weggeschnitten, wo ich dachte, in der ersten Folge habt ihr mir 69 gezeigt und jetzt schafft ihr es nicht, irgendwie einen entspannten Geschlechtsverkehr zu zeigen. Also, habe ich nicht verstanden. Gut, aber zur Story. Ja, es handelt von.
Das heißt, nur die erste Folge schauen oder was war die Empfehlung jetzt?
In der ersten
Folge. Habe ich auch nicht ganz rausgehört so.
Nee, ist auch. Und das jetzt mit der Frau oder ohne?
Was?
Was?
Mit der Frau?
Mit der Geliebten.
Also, ob du den mit der Gattin oder mit der Geliebten schauen solltest?
Den habe ich alleine geschaut. Was hab ich gesagt? Also der, das ist ein bisschen komisch.
Jetzt hat er wieder auf der Baustelle mit über die Bluetooth, über die Anlage und dann richtig laut mit einem halb offenen Fenster.
Ja, fantastisch, genau. Yeah.
Und auf anfeuern. Ich glaube, anfeuern ist das, was man da möchte.
Ich habe es übrigens auf Russisch geschaut, weil wieder mal meine Amazon-App, weil ich habe es dann auf dem Fernseher mal geguckt, weil meine Amazon-App hat wieder behauptet, dass es eine deutsche Spur gibt, aber ich konnte sie nicht auswählen, beziehungsweise wenn ich sie ausgewählt habe, hat es trotzdem auf Russisch gezeigt. Auf dem Fernseher konnte ich es auf Deutsch stellen. Also grundsätzlich ist das hinterlegt, aber auf dem Handy geht's wieder nicht, Amazon schafft es halt nicht, eine gescheite Android-App zu programmieren. Gut, ist egal, ich fand's eh charmanter auf Russisch. Und zur Story, ein Haufen Oligarchen oder ein paar Oligarchen, dann wunderschöne Frauen vom Land, oder aus der Kleinstadt, die sich den Oligarchen Sugar Daddy mäßig an den Hals werfen, den hässlichen, dicken Oligarchen. Dann, ja, jeder betrügt jeden wirklich, also die Frau des Oligarchen treibt es mit irgendeinem, der es wiederum mit einer anderen treibt. Also hat jeder immer zwei Beziehungen am Laufen. Und dann ist in der ersten Folge stirbt eine von diesen schönen Russinnen, besagte aus dieser 69-Geschichte. Und jetzt könnte man meinen, das wird jetzt so eine Krimi-Geschichte. Ja, in gewisser Weise, aber es wird nicht so richtig verfolgt, sondern es ist so, eigentlich ist das Seifenoper. Also eigentlich geht's doch weiterhin darum, wer betrügt wen. Und diese Ermittlungen, die spielen im Hintergrund so ein bisschen eine Rolle, aber so richtig auch nicht. Und auch die Auflösung am Ende ist völlig egal und banal. Also, dieser Mord ist eher egal, weil er halt auch egal ist. Ja, das Ganze wird in tollen Kulissen gezeigt. Es sieht immer wunderschön aus. Die Menschen sehen toll aus und die Kulissen sehen toll aus. Und ja, es plätschert halt so. Es ist ein bisschen seifenopernmäßig und deswegen ich finde es auch unterhaltsam irgendwie, aber die Figuren, ja, das stimmt schon, die sind nicht wahnsinnig gut geschrieben und sie sind auch nicht glaubhaft. Also ja, oder ich weiß es gar nicht, ob sie nicht glaubhaft. Vielleicht sind sie auch, man kann das schon auch irgendwie deuten, dass man sagt, sie sind irgendwie vom Geld und von den Verhältnissen, in denen sie leben, oder vom Nichtgeld haben und sich eben einem reichen Sack an den Hals werfen müssen, sind sie irgendwie korrumpiert oder so. Aber auch die eine, die sich da dem reichen Sack an den Hals wirft, da hatte ich manchmal so das Gefühl, okay, die ist wahrscheinlich die Strittenzieherin, die hat wahrscheinlich ihre Freundin umgebracht und weil sie eben doch irgendwie, die ist irgendwie zu gut, um wahr zu sein und irgendwie ist er auch, ja, ist irgendwie komisch. Also da hatte ich so Vermutungen, ist überhaupt nicht, wird überhaupt nicht erfüllt. Nee, die ist einfach, die hat sich einfach einen reichen Sugar Daddy gesucht und dem sie halt echt eklig so hinterher, also so, oh, so, oh, also das fand ich wirklich, ja, wie sich dem an den Hals wirft, fand ich ein bisschen viel, aber okay. Ja, ist halt so russisches Ringelreihen, Gevögel und sich gegenseitig schlecht behandeln und mit zu wenig Sex. Aber, also, ist jetzt nicht unbedingt eine, also, so, dem Kommentar, den der Bob vorgelesen hat, gehe ich nicht so mit. Also, ich fand es insgesamt schon unterhaltsam. Also, es ist viel unterhaltsamer als gute Zeiten, schlechte Zeiten oder so. Und es sieht auch viel besser aus. Also, wenn man so ein bisschen auf Seifenoper steht oder auf Telenovela, ich finde es auch, also, besser als jede Telenovela, die ich bisher gesehen habe. Aber es ist jetzt kein ernstzunehmender Krimi oder, es ist schon eine Seifenoper eigentlich. Aber dafür ist es okay. Also ich würde eine zweite Staffel schauen, wenn es eine gäbe.
Nun denn.
Okay, mich hat es noch nicht hart überzeugt.
Nee, bitte, jetzt das nix.
Stefan schaut lieber fünfte Teile von Sachen. Fünfte Staffeln.
Fünfte Staffel, ja, nein, ich schaue nicht. Ich nehme gerade jetzt im Moment diese Sendung mit der Version 5 von Ultraschall auf. Das ist ja das Plugin für Reaper, was unsere Aufnahmesoftware ist. Und da wurde jetzt am Wochenende, glaube ich, die Version 5 von Ralf Stockmann und seinem Team veröffentlicht. Natürlich wieder mit einem, ich glaube, 1,5 Stunden langen Erklärbär-Video, das ich auch noch nicht ganz fertig geschaut habe. Ich bin bei 46 Minuten von 1,5 Stunden. Ja, das ist genau das, wo ich sonst auch immer aufhöre. Hier erzählt er mir gerade, wie ich Shortcuts normalisieren, wie ich Normalisierung mit Shortcuts machen kann. Ja, wieder ein Berg neuer Features, gerade jetzt alle diejenigen, die selber Podcasts machen. Vermutlich habt ihr das eh schon alle mitgekriegt, aber sollte es doch noch nicht bei euch vorbeigekommen sein, es lohnt sich in jedem Fall, also was ich jetzt bisher gesehen habe, was ich auch selber probiert, also so Kleinkram wie, wenn du neue Spuren hinzufügst, dann passt sich halt die Größe der Spuren so an, dass sie halt das Fenster füllen. Und man muss nicht immer dauernd nachregulieren und nachschieben und so weiter. Oder wenn man eine Spur lokal aufzeichnet und dann noch jemand anders, also wie wir das hier jetzt auch machen, und wenn jetzt einer von euch beiden schlecht hier ankommt, dann schickt ihr mir ja eure Spuren und dann füge ich die hier ein. Und da gibt es jetzt halt die Möglichkeit, diese Spuren automatisch so zu stretchen, dass die am Ende wieder passen, beziehungsweise man kann auch die ganzen Spuren in Einzelteile zerlegen und ja, da habe ich jetzt noch nicht viel mehr gesehen, aber da passieren auch noch echt viele Sachen. Also da haben sie wieder richtig viele kluge Sachen sich überlegt. Auch diesen Soundcheck, den sie beim letzten Mal haben, der etwas, also in der Vierer-Version ein bisschen drängelnd war und einen immer, ja, genervt und bevormundet hat, ist hier jetzt wesentlich zurückhaltender und zeigt einem nicht mehr alles an, was gut ist, weil das interessiert mich ja nicht, sondern zeigt mir halt nur noch an das, was nicht mehr so gut ist. Jetzt
eben habe ich mein Soundinterface angeschlossen und habe gesagt, hier, das Soundinterface kenne ich noch nicht. Sag mal, hörst du direkt, also hörst du dich selber direkt oder hörst du, soll ich mich darum kümmern und so? Also, und die Installation, das ist halt der Hammer. Also ich habe das, weiß nicht, heute Nachmittag dachte ich, ach komm, jetzt lädst du es mal runter. Dann lädst du die neue Reaper-Version runter, dann lädst du die neue Ultraschall-Version runter, installierst Reaper und dann sagst du den Ultraschall, ja okay, jetzt installier dich und wenn nicht, 20 Sekunden später oder 45 Sekunden später, ist halt da. Und du kannst es starten und es funktioniert und keine Ahnung, du musst halt noch das Intro und so Kram wegklicken, aber das ist halt echt richtig geil gelöst. Gerade wenn man eben Podcasts macht und eben, ja, man muss sich da schon einmal, glaube ich, irgendwie so 2-3 Stunden Videos angucken, die auf der Webseite auch alle zur Verfügung stehen. Und dann kann man halt echt coole Sachen machen und glaube ich, in einer sehr einfachen Art und Weise schöne Sendungen produzieren. Also wir produzieren ja jetzt seit Jahren schon mit Ultraschall.
Weißt du, ob es diese Videos mittlerweile in Englisch gibt?
Nee, gibt's nicht. Die wollen ja nicht auf Englisch, weil sie einfach nicht in der Lage sind, also sie sagen halt, den Support können sie nicht leisten, wenn da dann eine amerikanische Podcasterblase aufschlagen würde und Support haben möchte.
Ja.
Deswegen.
Aber unabhängig davon, ob sie den Support, also kann man ja sagen, okay, machen wir nicht auf Englisch, Punkt. Ich habe trotzdem neulich mal wieder den vergeblichen Versuch unternommen, die amerikanische Podcast-Blase mit der Nase auf Ultraschall zu stoßen, indem ich eine Mail an David Sparks geschrieben habe, denn das ist so amerikanische, der kommt so aus dieser Mac-Entwickler Blase.
Sparks. Das macht
MacSparky.com. Mac Power Users, Focused Automators, sowas alles mit. Der gehört so zu dieser Blase, wo.
Power Users habe ich gehört, also das mit der Katie zusammen gemacht hat. Und dann nicht mehr, ja.
Okay. Der hat nämlich neulich auf seinem Blog, das ich irgendwann mal abonniert habe, weiß nicht mehr warum, aber irgendwas hat mich
dran getriggert. Du liest noch Blogs?
Triggert. Klar, mein RSS-Reader ist voll ohne Ende, natürlich.
Das gibt's doch gar nicht.
Jeden Tag lese ich Dutzende Sachen in meinem RSS-Reader. Ohne den geht gar nichts. Da hat er einen Artikel gehabt, darüber, dass jetzt irgendwie der Skype-Call-Recorder gesunsettet wurde. Und das hätte ein Loch in seinen Produktionsworkflow gerissen. Oder der würde nicht mehr funktionieren aus irgendeinem Grund oder irgendein Update oder geht nicht mehr auf dem Big Sur oder keine Ahnung, irgend sowas. Und jedenfalls jetzt alle traurig, große Krokodilstränen, der Skype-Call-Recorder geht nicht mehr. Und es war wie so ein Flashback von vor 10 Jahren Podcasting. Ja. So Skype-Fucking-Call-Recorder, was willst du noch als nächstes rausholen? Irgendwie Winamp oder so. Oder ich dachte so, was benutzt ihr da für eine Scheiße? Das kann aber nicht wahr sein. Und dann konnte
der hat halt irgendwie dann, 10.000 von Hörern, gell?
Ja, richtig.
Das
ja,
ist halt ja, nicht klar. so ein Dorf-Podcast, möchte ich sagen.
Genau, und jedes Mal, wenn ich solche Sachen dann höre oder lese, dass dann Marco Arment, wie der das Zeug, der hat sich seine eigenen Tools geschrieben, aber in dieser amerikanischen Blase ist das ja total normal, dass noch solche Sachen benutzt werden. Und man denkt dann so, nein, mach das nicht und nimm einfach Ultraschall, jag das Zeug durch Auphonic und so, also da sind wir so viel weiter einfach. Aber wie du schon sagst, der Support wäre für dieses kleine, vergleichsweise kleine Projekt nicht zu leisten und deshalb entscheidet man sich halt dann, das eben nicht für die Welt zu öffnen. Aber, oder was heißt, es ist ja geöffnet, jeder kann es ja benutzen, es ist halt nur möglicherweise schwer, es zu verstehen, wenn du die deutschen Anleitungsvideos nicht gucken kannst. Nicht verstehen kannst.
Ja, sonst ist ja alles auf Englisch. Also
ja, eben.
Ganze Navigation und so ist schon auf Englisch. Aber es müsste halt jemand quasi sich die Mühe machen, das mal auf Englisch zu übersetzen und die ganzen Videos zu machen und dann halt eben auch den entsprechenden Support leisten. Also sicherlich, weiß ich nicht, wenn du jetzt zu, wie heißt der, Mark Sparky? Nee, David Sparks?
David Sparks, ja.
Ja. Wenn du da jetzt irgendwie persönlich Kontakt zu hättest, weil, keine Ahnung, der irgendwie der Bruder von deinem Onkel ist. Nee, das ist dein Vater. Ja, egal. Also,
Der andere Onkel.
Ja, irgendwie sowas. Genau.
dann könntest du dem ja den Support geben, aber das ist dann eben eine Person, aber wenn das da richtig aufgeht, ich glaube, das ist
halt nicht zu leisten. Der kann es dann dem Gruber erklären und der Gruber erklärt es dann dem Armand und dann von da aus geht's weiter. Nee, ich hab ihm angeboten, wenn er Fragen hat, kann er auf mich zurückkommen. Er hat mir auch geantwortet und schrieb sowas wie, ja, guck ich mir mal an, was im Wesentlichen heißt, geh weg.
Fuck off.
Ja, nein, es war ganz freundlich, aber ja, ich meine, keine Ahnung, wie viele Mails der so am Tag kriegt.
Ja, aber er hat geantwortet. Also.
Er hat geantwortet, ja, immerhin. Mir ist auch klar, dass ich da quasi dass es futile Effort war, aber ich habe das gelesen und irgendwie habe ich gedacht, ich muss ihm jetzt eine Mail schreiben, ich muss ihm wenigstens diesen Link schicken und ihm irgendwie sagen, dass es das gibt. Was er dann damit macht, ist sein Problem, aber.
Das Problem ist, er kann ja halt nicht mal irgendwo durchlesen, was das alles kann.
So. Und deshalb war meine Mail auch nicht nur 2 Zeilen.
Ach so, okay.
Ich habe ihm schon erklärt, was das alles kann. Und ja, ist trotzdem sinnlos ist halt gewesen, aber super es musste einfach sein, damit ich mich an dem Tag besser fühle.
Stell dir vor, der in 4 Wochen sagt er plötzlich in seinem Podcast hier, ich habe jetzt darauf umgestellt. Mir wurde das empfohlen.
Genau.
Was ein Stolz du dann.
Ein deutscher Hörer. So, was?
What? Ja,
dann schneiden wir das hier in die Sendung rein.
Ja, und dann die Macher hier so, nein, du Idiot, das wollten wir nicht.
Ja, das, dann ziehe ich den Hass vom Sendegeld auf mich. Nein, ich glaube, wenn das ist ja, es ist ja freie Software. Ich meine, kann ja benutzen, wer möchte.
Mhm. Ja.
Ja.
Nee, aber also auch wer sich mit dem Gedanken trägt, vielleicht mal mit Podcasting anzufangen, das ist wirklich auch leicht zu lernen. Also gerade mit den Videos von Ralf Stockmann, also man geht auf die Ultraschall FM Webseite oder in Sendegate und folgt da ein paar Links und da sind halt wirklich knackig, nicht kurze, aber intensive Videos, wo die wichtigsten Sachen drin sind. So, hier, so legst du Spuren an, so holst du die Leute rein, also Studio-Link und so schneidest du das am Schluss und vieles ist halt selbsterklärend. Hier, du hast halt Spuren, du schneidest was raus, du schiebst was hin und her. Man kann da sicherlich auch irgendwie nette Beiträge draus bauen. Ich weiß, dass wir mal irgendwo bei irgendeinem Geburtstag von irgendeiner Tante oder sowas von meiner Frau, haben wir mal eine Show getanzt und da musste ich halt Musik ein bisschen zusammenschneiden, so aus der Choreografie noch und da noch ein bisschen was und das noch ein bisschen und das habe ich halt auch damit gemacht, weil es halt einfach so leicht ist, eben die Sachen da übereinander zu legen, gerade ein bisschen Pause rein, zack, zack, zack und dann rausrendern lassen und das geht halt echt super schnell. Und ja, für die Leute, die schon einen, wie heißen die, M1, also die neuen, ja, MacBooks haben.
Apple Silicon.
Die Rechengeschwindigkeit ist halt irgendwie 500 mal Echtzeit. Das ist halt absurd schnell. Also 500 Minuten Sendung und 500 Minuten Podcast muss man halt erstmal aufzeichnen. Das schaffen wir nicht mal im Monat gefühlt, oder?
Das ist schon eine Menge.
Ja, das rechnet ja in der Minute raus. Also das ist krass. Ja, also deswegen die unbedingte Empfehlung, Ultraschall 5 und es ist gelb, es sieht sehr schön aus.
Echt? Ich mochte das schwarz oder grau.
Glaub mal, nee, ist alles wird blau.
Ja, genau. Nein, es ist alles grau und so, die üblichen Farben, aber das Logo ist gelb. Das Logo davor war ja violett oder lila. Stimmt, ja. Oder sowas und jetzt ist es gelb und es ist halt konsequent gelb, alle Menüpunkte und allen Kram ist gelb. Und du kannst auch auf Dark Mode umschalten.
Sehr gut. Bei mir steht noch eine 4 oben, aber ich werde dann auch mal updaten demnächst.
Ja, mach das mal. Es lohnt sich. Es ist allein diese Spuren anlegen, vorhin so, ach, noch eine Spur, rechter Mausknopf und sagen hier Studio-Link-Spur hinzufügen. Nicht übers Menü und Gedöns. Schön. Sehr, sehr schön.
Aber hast du da nicht ein Template für?
Ich hatte ein Template in der 3er und das ist mir beim Update von der 4 weggerissen und dann war ich zu faul, mir ein Template wieder anzulegen.
Okay.
In der 3er hatte ich Sneakpot 2, Sneakpot 3, Sneakpot 4, je nachdem, wie viele Gäste da waren. Oder wie viel Teilnehmer waren. So. Ja, also Update auf Ultraschall 5 geht in einer Minute. Update auf Golf 2.0 oder nee, nicht Golf, ID 3 Version 2. Wie lange hat es denn gedauert? Also letztes Mal war ja, vorletzte Sendung war das. Da hast du gesagt, morgen bringst du den weg. Und danach ging es gefühlt 16 Tage lang in unserer WhatsApp-Gruppe darum, nee, also heute noch nicht, morgen vielleicht. Stimmt nicht ja, ganz, so aber.
Ich habe ihn weggebracht an einem Mittwoch, glaube ich. Und habe dann zu dem, also der Mann da, der Reparaturannahme-Mensch da in diesem VW-Autohaus hier in Frankfurt.
Jetzt nennen die Software draufspielen Reparatur. Also,
ja, ja,
jetzt geht's aber
Reparatur
los.
Reparaturannahme ist ja da das, wo du das abgibst, ne? Egal, was gemacht wird. Und der sagte dann zu mir, ja, also das soll einen Werktag dauern, aber jetzt haben wir dann trotzdem für die Abholung morgen, also ich war ganz früh morgens um da, mein Termin war irgendwie um 7 Uhr irgendwas und demzufolge hätte man jetzt erwarten können, dass er dann sagt, das können Sie heute Abend wieder mitnehmen oder morgen früh holen oder so. Und dann hat er gesagt, ja, aber wir haben jetzt hier mal eingetragen, morgen 16 Uhr, weil wir ja nicht so genau wissen und so weiter. Und dann habe ich gesagt, naja, also ich möchte nächste Woche mit dem Auto wohin fahren, also Montag ist meine Deadline, die wir bitte nicht reißen. Und dann sage ich, nein, also
Mittwoch bis Mond, also wirklich.
Ja, ja, also um Gottes Willen und hielt das so ein bisschen für lächerlich, dass ich jetzt da so, also dass ich das überhaupt erwähne. Und ja, dann nächsten Tag, ich war in so einem Workshop zu dem Zeitpunkt, ich hätte um 16 Uhr da eh nicht hinfahren können, aber vielleicht so um 17, 17.30 hätte ich da sein können und irgendwann so war, wurde es dann 16 Uhr nicht oder kurz vorher und ich gucke so auf mein Handy und denke mir, nix da. Und irgendwann klingelt es dann, das Telefon, und dann war er dran und sagte, also er möchte jetzt nochmal Bescheid sagen, also das wird jetzt heute nichts mehr. Es hätte, wie war denn das? Nee, am ersten Tag hat er nichts, so war es nicht. Am ersten Tag hat er nichts gesagt. Da kam keine Nachricht. Dann am zweiten Tag, genau, am zweiten Tag, wo dann 16 Uhr sozusagen die extra verlängerte Frist gewesen ist, da wurde es dann 16 Uhr. Also wir waren dann schon am Donnerstag. Und dann um 16 Uhr rief er dann, oder kurz vorher rief er dann irgendwann an und meinte, also es hätte irgendwie Probleme gegeben, aber er hätte nochmal mit dem Techniker gesprochen und die hätten jetzt nochmal von vorne angefangen oder jetzt wird es laufen oder irgendwie, es war so ein bisschen schwammig. Es jetzt aber die Probleme sind jetzt weg. Es läuft jetzt und morgen wird er dann sicher bestimmt fertig. Ich habe dann darauf verzichtet, meinen Montag nochmal zu erwähnen. Ich dachte mir, gut, dann, wir sprechen ja sicherlich Freitag nochmal. Und da war es dann tatsächlich, also das muss man dann sagen, dann haben sie es dann hingekriegt. Irgendwann auf dem Mittag, ich weiß nicht mehr genau, bekam ich dann die vereinbarte SMS, wo dann kriegst du dann so eine SMS und eine E-Mail, wo dann drin steht, Abholung ist bereit und du kannst ab so und so viel Uhr kannst du kommen.
Die hat dir dann Auto geschickt?
Nee, die kommt dann von dem Terminservice des VW-Autohauses, das ist so automatisiert,
also Erinnerungsdings. Also drei Arbeitstage gebraucht.
Krass. Genau, drei Arbeitstage war er dann da, davon haben sie wahrscheinlich sowas wie zwei oder zweieinhalb oder so daran gearbeitet. Also irgendwas ist da abgestürzt bei dem Update von irgendeinem Steuergerät oder irgendwas nochmal von vorne machen. Und aber wie gesagt, diese Horrorstories, die ich in den Foren gelesen habe, wo da Autos jetzt mittlerweile teilweise seit also ganz, ganz vereinzelt, aber es gibt so den Ausreißer,
das der dann sein Auto
zehn Tage. Ja, klar, das sind die sich melden. Es sind auch ganz viele, die einfach schreiben, ja, hat geklappt, wunderbar, haben wiederbekommen. Was ich nett finde, ist, habe ich auch in den Foren gelesen, scheint üblich zu sein bei diesem Update, dass sie dir das Auto aufladen. Und ich glaube, ich habe meinen mit 20% oder so oder 22% oder so da abgegeben und habe ihn mit 100% wiederbekommen. Das ist mir bei dem Verbrenner noch nicht passiert, dass mir jemand Benzin schenken würde. Und hier kriegst du jetzt dann zumindest mal eine Batterie voll Strom für Umme. Und sauber gemacht haben sie natürlich auch. Das ist nett.
Das ist mir aber noch nie passiert, dass ich ein Auto sauber gemacht bekommen habe in der Werkstatt.
Echt nicht?
Nee.
Echt nicht? Das bauen sie auch
mal. Ich krieg mein Auto sauber gemacht, wenn ich es meiner Frau leihe, aber.
Tja. Nee, und insofern, mein Montag war damit gerettet. Also in der Zwischenzeit bin ich Golf 8 Benziner, Handschaltung gefahren. Das war irgendwie so ein Flashback, weil der hatte halt auch diese ganzen elektronischen Schnipsis, so weißt du, diese Spurhalte, Assistent, Spur, Follow, also das ganze volle Programm mit Abstandstempomat und so weiter, und dann bist du das aus dem ID3 so gewöhnt, da habe ich zwar diesen Spur, der genau in der Mitte fährt, Assistenten nicht, sondern nur den, der dich so von Linie zu Linie bouncen lässt, wenn du nicht aufpasst, aber ich habe halt diesen Abstandstempomaten, ich mache den in der Stadt halt immer an, und dann hält er an der Ampel an, und wenn der Typ dann vorne in angemessener Zeit weiterfährt, dann fährt er dann auch wieder hinterher, und da gewöhnt man sich super schnell dran, und dann machst du das in einem Handschaltungsauto, was diesen ganzen Schnippes und noch viel, viel mehr hatte, aber halt Handschaltung, und dann will das Ding an der Ampel anhalten, aber du musst ja dann auskuppeln und es kann auch nicht alleine wieder losfahren, weil das musst du ja machen, und irgendwie war das dann so ein, das passt doch alles nicht, diese Automatisierung, die könnte doch so viel besser sein, wenn hier keine Handschaltung drin wäre. Wer baut denn sowas zusammen? Wer bestellt denn diese Kombination? Das ist doch totaler Scheiß.
Ich hab die auch.
Ja, aber irgendwie.
In meinem großen Auto habe ich auch Handschaltung, aber alles, was du beschrieben hast. Und ja, ist halt auch besser als ohne. Aber du hast schon recht, natürlich noch cooler ist es, wenn du auch noch eine Automatik hast, klar. Aber es ist eine Frage der Gewöhnung natürlich.
Ja, ich glaube, ich hatte diese Abstandstempomaten hatte ich ja ganz, ganz, ganz oft in ganz vielen verschiedenen Autos immer bei so Leihwagen. Und es waren aber, glaube ich, fast immer Automatik- oder DSG-Autos. Also ist ja auch eine Automatik. Insofern, ich glaube, ich habe das einfach noch nie in einem Handschalter gehabt mit Abstandstempomaten, mit dem Stauassistenten. Und fand das jetzt eine sehr eigenartige Kombination. Ja, und dann saß ich irgendwann wieder in meinem ID3, und dann haben wir auch einen kleinen, weil ich eine Woche Urlaub hatte, haben wir eine Fahrt gemacht und haben mal mit Corona-Schnelltest mal einen Familienbesuch gemacht, der außerhalb von Frankfurt war, sind ein bisschen gefahren und auch mit Kindern drin, und ja, hat alles gut funktioniert. Also ich glaube, Kofferraum kann nie groß genug sein mit zwei Kindern, das habe ich jetzt auch gelernt, aber wir haben alles reinbekommen. Mit ein bisschen Tricksen und Drücken und Schieben und Packen und draufhauen. Aber ja, schön leise. Kinder schlafen, wenn sie dann mal schlafen, dann auch gut durch. Wunderbar. Alles funktioniert auch so mit Ladestopps auf Langstrecke. Alles so, wie ich es vorher ausgerechnet hatte, wo ich stoppen wollte, wo ich laden wollte. Haben wir das so gemacht. Die Ladestopps hätten alle kürzer sein können, als sie am Ende waren, weil die Kids die dann verlängert haben. Also man hat dann irgendwie doch so, ja, jetzt ist er so halb wach, dann geben wir ihm jetzt noch die Milchflasche, dann schläft er danach wieder besser, und dann findet er die Milchflasche so super, dass er sie komplett austrinken will, und irgendwann ist dann so der Moment, wo du dann sagst, also batteriemäßig wären wir jetzt wieder startklar, aber ja, das Kind ist noch nicht wieder startklar, es muss jetzt noch den ganzen Rest der Flasche austrinken und dann noch gewickelt werden und dann noch dies und dann noch das.
Ja, wie lange hast du da immer gehalten?
Ich hätte halten müssen, einmal 16 Minuten und einmal 19 Minuten oder so hat das Ding ausgerechnet.
Rechnet das Auto aus oder eine App?
Das war eine App. Das war eine App,
die 16 Minuten, und wie viel ist dann wieder drin? Für wie viele Kilometer oder so?
Na, ungefähr so 150, 180 oder so lädst du dann nach.
Oh, das ist ordentlich. Mhm.
Also der lädt ja in den ganz, ganz unteren Prozenten am schnellsten. Also wenn du so ansteckst mit unter 20% und der Akku schön warm ist und so, dann lädt er mit 100 Kilowatt. Und das machte aber nur so bis er so wieder 35% Akku oder so hat, dann fängt das an, langsam abzufallen. Also fällt nicht steil ab, aber es wird dann halt langsam, geht die Ladeleistung dann runter. Das ist bei jedem Akku ja so. Und es gibt dann halt irgendwie so einen Punkt, wo du sagst, so, was weiß ich, so bei 60% Akku oder sowas. Ab da lohnt es dann nicht mehr so richtig, jetzt noch so wahnsinnig lang weiterzuladen, weil du dann durch die geringere Ladeleistung ist es vielleicht dann schlauer, einfach weiterzufahren und dann wieder mit einem noch leeren Akku irgendwo noch ein zweites Mal zu halten und wieder die hohe Ladeleistung mitzunehmen, ist im Endeffekt schneller, als da stehen zu bleiben. Aber natürlich schadet es nicht, wenn du sowieso was anderes zu tun hast, wenn du noch, weiß nicht, aufs Klo gehen willst oder ein Kind wickeln musst oder so, dann kannst du es natürlich auch mitnehmen, dann, wenn er schon mal dran steckt, lassen stecken, aber wenn es dir auf die Zeitoptimierung ankommt, dann würdest du an der Stelle weiterfahren. Und da gibt es Apps für, die das ausrechnen. Und
cool. Ja.
Und es schadet natürlich nichts, wenn du den, wenn die App sagt, du sollst da für 16 Minuten stehen und aufgrund eines zu wickelnden Kindes, was noch eine Flasche Milch trinken muss, stehst du da nicht 16, sondern 22 Minuten, dann hast du mehr Puffer für den Rest vom Plan oder du kannst halt mehr aufs Gas treten und trotzdem deinen zweiten Ladestopp so machen, wie er geplant war, aber du weißt halt, ich kann mir jetzt höheren Verbrauch erlauben, ich kann jetzt einfach, weiß ich nicht, den Tempomaten 20 km/h höher stellen oder sowas. Oder, ja, und dann hast du die Luft und dann brauchst du nicht zittern. Also zittern musste ich eh nie, also das war alles sehr, hat sehr genauso funktioniert, wie ich mir das gedacht habe, es lief alles sehr rund. Ja, das war's auch schon.
Ich habe mich jetzt die Woche übrigens endlich bei so einem Anbieter angemeldet, damit ich auch mal irgendwo laden kann. Ich habe ja bisher nur am eigenen Dings geladen. Ich habe es auch noch nicht gemacht, also ich habe da bisher keine Erfahrung, deswegen ist es interessant zu hören, wie man am besten schnell lädt. Das ist mir noch völlig fremd, weil es momentan keine Notwendigkeit gibt, irgendwo weiterhin zu fahren, wo ich woanders als zu Hause laden müsste.
Ja. Ja, du hast ja letzte Woche festgestellt, dass du nicht bis zum Stefan kämst, zu dem Zeitpunkt mit deinem Ladestand, wenn du da in der Zeitschleife hängst.
Genau.
Ich habe diese nur gehört. Das lässt sich dann jetzt beheben. Also da kannst du dann jetzt einfach losfahren, genau, und unterwegs.
Kann ich den kleinen Ostern einfach was reinpumpen? Oder?
Ah nee, der in kleinen Ostern ist scheiße, der Lader, das Ding ist furchtbar. Nimm den nicht.
Aber beim Stefan gibt's einen da am Landratsamt. Also ich könnte hinfahren und dann dort laden und wieder zurückfahren. Das werde ich, glaube ich, tatsächlich mal machen.
Ja,
wenn mach das mal. Corona dann irgendwo.
Wenn man mal wieder
Menschen. Aber lass dir einen Puffer im Akku, wenn du da ankommst und das Ding ist irgendwie, ich bin neulich in Eschborn, war ich kurz mal auf der Arbeit und dann wollte ich an eine Ladesäule da in der Nähe von dem Burgerladen, wo wir immer Burger essen gegangen sind, früher als das noch ging, Stefan. Da ist auch eine Säule. Und dann wollte ich da laden und da hing ja nur so ein Zettel, diese Säule ist außer Betrieb, wir bauen hier demnächst für Sie eine neue, es wird alles ganz toll, bla bla bla, so ein Werbescheiß, und aber die Säule ist halt aus. Und dann, ja, also da möchtest du dann halt nicht mit 2% ankommen, sondern
das ist halt, dann noch. Das ist halt echt blöd, dass die Säulen da nicht kommunizieren mit Apps oder irgendjemandem.
Ja doch, in der App steht doch, ob die Säule an ist und besetzt ist und sowas.
Ja, das funktioniert aber nur so manchmal.
Ja.
Ja, also es gibt bei den manchen der großen Netzwerke und bei den Schnellladern funktioniert es ein bisschen besser, aber auch ob sie zugeparkt ist, erfährst du ja im Zweifel nicht. Dann geht die Säule, aber steht halt irgend so ein Idiot mit seinem Verbrenner drauf. Es gibt sogar Säulen, da haben die Parkplätze einen Belegungssensor, also da würde auch das noch erfasst werden, aber das ist halt noch lange nicht der Standard.
Also momentan würde ich es bis einschließlich Mainz schaffen oder auch Wiesbaden.
Ja, das reicht.
Das heißt, wenn ich zum Stefan fahre, würde ich auch noch genug Zeit, genug Saft haben, noch mir irgendein
Ich fahre bei uns in den Hof rein und dann versorgen wir dich halt 4 Wochen lang mit Kabelstrom, bis du wieder nach Hause fahren kannst.
Genau. Ja, das ist sowieso, das werden wir eh mal versuchen, wenn wir dann mal dürfen, dass wir zu dir fahren und dass ich mich da bei dir an Strom hänge und vielleicht ist man dann ja nach 4 oder 5 Stunden so weit, dass ich wieder zurückfahren kann, ich weiß es nicht. Mal ausrechnen.
Kannst du in der Bar tanken. Das ist eigentlich auch schön, oder? Tankst du in der Bar dein Auto?
Also bis dein Akku voll ist, würdest du da sowas wie 10 Stunden dranhängen?
Ja, genau.
Wie viel Prozent muss er haben?
Ich schaffe etwa 10% pro Stunde. Also ich habe jetzt.
Wie viel Prozent muss er haben, damit er nach Hause kommt?
Momentan sind 60% drin und er kann 94 Kilometer damit fahren. Zum Stefan sind es, wie weit ist es zum Stefan?
Ja, wahrscheinlich 50% oder sowas. 50% in 5 Stunden. Na, 5 Stunden kriegen wir schon überbrückt. Können wir 2x Burger essen.
Ja.
Wie weit ist es denn von
dir? Ja, du kommst ja auch nicht, mit
75, glaube ich.
Also.
Ja.
So weit. 75?
Ist jetzt für die Hörer auch nur noch randinteressant, aber
ist mir doch egal. Ja, 75, ja. Stimmt. Nee, 75 geht, aber wenn wir ihn hier voll machen und dann reicht es ja schon fast und dann laden wir noch 3 Stunden, es müsste gehen. Aber gut, man fährt ja auch Autobahn, da fährt man eventuell ein bisschen schneller und so, ja. Wir werden das testen im Sommer 2022, wenn wir das dann wieder dürfen und werden berichten.
Genau.
Bis dahin dann schauen wir aber noch einen Film für die nächste Woche.
Oh, ich bin gespannt.
Robert ist diese Woche dran, hoffe ich, weil ich habe jetzt nichts vorbereitet.
Nee, ich habe was. Gut. Anfang der Sendung hatte ich noch nichts, aber ja, ich habe was.
Du warst deswegen, warst du so schweigsam, oder?
Nee, ich hatte dem Herrn Zamunda und Yesterday halt nichts zu sagen. Aber,
was schade ist, der ist wirklich gut.
Bist du eigentlich ein Beatles-Fan? Das wollte ich noch fragen. Hier, Bob, bist du mit Beatles aufgewachsen?
Nee, er sagt fast glaub, yeah, nein, was?
Nee, also die Beatles-Songs sind mir natürlich geläufig, weil einfach die jedem geläufig sind, aber ich denke nicht, dass meine Eltern da eine nennenswerte Beziehung zu hatten und dass das deshalb bei uns im Haus so rumgeblastet worden ist. Ich glaube, mein Vater war eher so ein Rolling Stones-Mensch.
Ach, furchtbar.
Und insofern nicht wirklich so richtig intensiv. Aber ich kann den durchaus, also ich mag die irgendwie, aber ich habe jetzt da keine besondere Beziehung dazu.
Na, ich glaube, er gefällt dir trotzdem. Was schauen wir denn, Bob?
Wir schauen auf Disney Plus einen Animationsfilm, und zwar den neuen Pixar.
Nein, den wollte ich in 2 Wochen. Ja, okay, gut, dann muss ich was Neues suchen.
Lustigerweise, den hatte ich auch auf der Liste für letzte Woche schon, habe ihn aber nicht genommen, weil ich dachte so, boah, das ist nichts für den Christoph, das tue ich dem nicht an, das ist, ich habe dich jetzt schon 2-mal gequält, dann nehmen wir den nicht.
Nee, ich hatte nämlich gesehen, dass der Weiße Tiger für einen Oscar nominiert ist, und dann hatte ich so geguckt, was noch für Oscar, und dann habe ich gesehen, Soul, oh, der wurde mir jetzt schon mehrfach empfohlen, ich weiß, es ist nicht meine Musik und so, aber dachte ich so, oh, das, und das würde, wenn ich es empfehle oder präsentiere in zwei auf drei Wochen, würde es gerade noch vor der Oscar-Verleihung hinkommen, deswegen hatte ich vor, den zu nehmen, aber gut, dann schauen wir den jetzt und ich suche mir was Neues, sehr gut.
Super. Unbedingt auf Englisch gucken, oder? Weil, also wenn ich hier die Voice Artists, Jamie Foxx, Tina Fey, Amir Thompson, also hier Questlove, Graham Norton und so weiter, also weiß nicht, wen sie da in Deutsch besetzt haben, aber am Ende ist es wieder Otto Walkes oder so, also
Bob, ich sehe hier gerade, unser erster Kurzfilm ist da auch drin, One Hour Photo.
Das ist, glaube ich, eher so ein Gemetzel, oder? Der Langfilm mit dem Namen. Ja. Außerdem war das unser zweiter?
Nee, es war der erste. Haben nur wir zwei zusammen bei uns im Wohnzimmer gedreht oder so ähnlich.
Stimmt. Gut, also nächste Woche.
Kleine Frage, ich weiß nicht, ob ihr die mir beantwortet. Ist das schon für Erwachsene der Film, oder? Also es ist nicht was, wo die Kinder mitschauen, oder?
Ab null.
Das ist doch wie bei Pixar immer, oder? Die Kinder schauen den einen Teil und du siehst den anderen Teil. Ja. Familie, Animation, Komödie, Drama, Musik, Fantasy.
Okay. Ja, es geht aber auch um Tod und sowas. Ne? Ja. Mal gucken.
Möchtest du dir dann den Jazzwitz der Woche aufheben für nächste Woche, nachdem du den letzte Woche schon aufgehoben hast?
Ich weiß nicht, wie ich den zusammenkriege. Ah, ich versuche es, warte. Ein Jazzmusiker, ein Rockmusiker und ein Popmusiker sitzen zusammen und prahlen damit, was sie sich geleistet haben für die Einnahmen vom letzten Jahr, also für die Gewinne vom letzten Jahr, und der Popmusiker prahlt also damit, dass er sich eine Villa gekauft hat, und der Rockmusiker prahlt damit, dass er sich eine Yacht gekauft hat, eine besonders große, und der Jazzmusiker sagt, er hat sich einen Pullover gekauft. Und die anderen völlig konsterniert und sagen, ja, und der Rest? Ja, den hat mir meine Mutter dazu gegeben.
Verdummt's.
Wir brauchen echt bald einen Jingle für.
Ja, stimmt.
Christoph, du solltest doch nochmal deinen inneren Jazzmusiker angehen und mal was aufnehmen.
Ja, jetzt, wenn ich Soul gesehen habe, bestimmt.
Alles klar. Gut, also. Machen wir den Deckel drauf auf diese 673. Ausgabe, versuche ich jetzt mal zu erraten.
Das ist richtig.
Und bedanken uns fürs Zuhören bei allen Hörern und Hörerinnen. Auf sneakpot.de könnt ihr die Kommentare abkippen. Nächste Woche gibt's Soul. Vielen Dank fürs Zuhören. Ciao.
Tschüss.